Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von By a Lady. Ja, ich bin die Lara und ich bin nicht alleine, denn am anderen Ende des Mikrofons ist die liebe Britt-Marie. Hallo!
Hallo zusammen, hallo Lara. Ich freue mich, es ist jetzt schon echt ein bisschen her.
Ja, ich habe gerade, als ich die Begrüßung gestartet habe, habe ich mir gerade versucht daran zu erinnern, wie unser Podcast heißt.
Nein. So lange ist es nicht her.
Aber es war gerade okay, so, Moment, hier bei Lady, okay, ich krieg das hin, ich so, oh.
Vielleicht also, müssten wir auch einen Jane Austen Book Club starten, damit du dich wieder erinnerst.
Ich dachte schon so, ja, es ist eine Weile her, als wir aufgenommen haben. Aber es waren 2 Monate im Endeffekt.
Ja, oder? Wir sind eigentlich in unserem 2-Monats-Rhythmus, aber es ist super viel passiert bei mir ja auch. Deswegen fühlt sich das irgendwie an wie ein halbes Jahr mindestens.
Mindestens, ja, genau. Ja, wir besprechen heute The Jane Austen Book Club, und zwar die Filmversion des Romans. Wir sind ja tief im Jane Austen-Universum immer noch.
Ja, im inspiriert von oder aber fortgesetzt sozusagen.
Genau.
In der Schublade von Thematiken. Ja. Und das war jetzt einer der Filme genau, die wir noch auf unserer Liste hatten.
Genau.
Und ich habe den tatsächlich, glaube ich, seit 2007 auch nicht mehr gesehen. Da kann man nämlich
das hast du jetzt für die Folge nochmal geguckt.
Ja, definitiv. Lustigerweise, da kann ich gleich zu erzählen. Und zwar natürlich wie immer mit den Vorbereitungen und allem drum und dran und dem echten Leben und so weiter, war ich natürlich wieder super knapp dran mit allem. Und habe dann gestern noch gedacht, ich habe den doch als DVD, wo habe ich den denn? Jetzt habe ich ja tatsächlich immer noch nicht alle Bücherkisten ausgepackt. Deswegen wusste ich tatsächlich nicht, wo ich die DVD hatte. Dann habe ich gedacht, ach, den wird es doch irgendwo zu streamen geben. Also habe ich mich auf die Suche gemacht danach, dass der irgendwo zu streamen geht. Und ganz ehrlich, den gibt es auf keiner einzigen Streaming-Plattform umsonst. Also der ist nirgendwo inbegriffen. Ich habe ja Netflix, ich habe Disney. Ich dachte, vielleicht ist er bei Disney mit dabei, weil Stars oder so. Oder Hulu oder so. Nee, ist nicht. Amazon ist er auch nicht. Also im Prime inbegriffen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich finde die DVD nicht. Ich habe alle möglichen Kisten auf den Kopf gestellt. Er geht nirgendwo zu streamen. Auf YouTube hat ihn auch niemand hochgeladen. Es gibt ja manchmal, dass jemand dann so sehr, sehr unelegant, illegal das hochlädt. Finde ich auch nichts. Ja, da muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und muss ihn mir tatsächlich auf Amazon dann nochmal holen. Und dann habe ich ihn mir geliehen für, ich glaube, 3,89 € oder sowas. Also um die 3 €. Da habe ich gedacht, komm, ganz ehrlich, du gehst raus und kaufst dir bei Starbucks einen Kaffee und der kostet 5 €. Also dann kannst du ja wohl auch mal 3 € etwas für einen Film ausgeben. Wobei ich das letzte Mal bei Starbucks mir einen Kaffee geholt habe vor mindestens 5 Jahren, weil ich mich weigere, da Kaffee zu kaufen. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, und dann habe ich mir den geholt und dann war es, wie es immer ist, auf Amazon gab es nur die Version mit der deutschen Filmspur. Es gab also keine Originalfilmspur und das ist was ich echt nicht verstehe. Ich habe vorher nochmal gesucht, weil manchmal bieten die ja auch die Filme doppelt an, also als Film mit deutscher Tonspur und als Film mit englischer Tonspur, was auch total bescheuert ist, anstatt da ein Ding draus zu machen. Nichtsdestotrotz, ja, hatte ich dann nur die deutsche Tonspur und es war grundsätzlich okay, weil ich finde, deutsche Synchros sind meistens ganz gut, aber es gab auch manchmal so Sätze, da hat es mich innerlich geschüttelt. Zum Beispiel, als Daniel dann irgendwie meinte, nachdem seine Tochter diesen Unfall hatte, meinte er zu seiner Frau, Allegra hätte sich die Rübe angestoßen. Und ich dachte, das klingt so unsexy, unromantisch, un-Austen. Also, da hat es mich ein bisschen geschüttelt. Aber ansonsten musste ich dann halt mit der deutschen Tonspur gucken.
Okay. Nee, ich habe es tatsächlich, wir haben heute Freitag, gestern hatten wir ja einen Feiertag. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Feiertag ist. Wir hatten einen Feiertag.
Christi Himmelfahrt.
Ist es tatsächlich Christi Himmelfahrt?
Ja, war Christi Himmelfahrt, ja. Nächste Woche, glaube ich, Pfingsten. Ja,
okay. Gut, also, ja, auf jeden Fall habe ich da den morgens geguckt und ich habe auch so einen kurzen Moment gedacht, shit, wo hast du die DVD hingetan? Aber ich habe sie tatsächlich sehr schnell gefunden und dann war ich es, aber es war eine gebrauchte DVD, die ich nie bisher benutzt habe, weil ich habe diesen Film ja vor x-tausend Jahren gesehen und dann irgendwie halt, also ich habe auch mal nachgekauft für unseren Podcast, einfach mal so generell so alles durchgekauft und dann hat die erstmal so einen riesen Kratzer drauf gehabt. Ich so, oh nee, da ist sie noch hängen geblieben. Ich so, oh Gott, bitte nicht. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft.
Im Notfall hättest du es dir auch bei Amazon geliehen, aber ja.
Ja, darauf
aber,
ist es hinausgelaufen.
Ich mache das tatsächlich auch so. Ich habe das auch so gemacht wie du. Ich kaufe ja mittlerweile Medien, bis auf wenige Ausnahmen, nur noch gebraucht. Und da habe ich auch mal geguckt. Und ganz ehrlich, gerade so Austin-Verfilmungen und sowas kriegst du als einzelne CD dann tatsächlich auch mal nur für 2-3 Euro und dann schlage ich ja auch immer zu.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das heutige Thema ist der Jane Austen Book Club oder auf Deutsch heißt er glaube ich nur der Jane Austen Club.
Ja, was ich total doof finde, weil ich meine, es ist doch immer noch ein großer Unterschied zwischen einem Buchclub und einem regulären Club. Ich weiß auch nicht. Und es hätte auch nicht wehgetan, da noch ein Buch dazwischen zu klemmen in diesem Titel.
Ich weiß es auch nicht. Nee. Also es beruht auf dem Original, also auf dem der Buchvorlage von, also die hat geschrieben Karen Joy Fowler. Gott, das hat die für einen Nachnamen. Das Originalbuch kam 2004 raus und der Film kam 2007 raus, also zeitnah, würde ich jetzt mal sagen. Gedreht, also wie gesagt, der Film ist von 2010.
Vielleicht kann ich hier noch ergänzen, Karen Joy Fowler selbst ist eher im Sci-Fi-Genre zu Hause, hat aber natürlich dann auch, ja, hat aber tatsächlich genreübergreifend auch dann natürlich zum Beispiel eben das The Jane Austen Book Club geschrieben. Das ist tatsächlich auch ihr erfolgreichster Roman bisher gewesen. Und da musste ich ein bisschen lächeln, weil das hat mich natürlich auch an die Diskussion erinnert, die Greg und Jocelyn haben, als sie da vor dem Bücherregal stehen, weil er ja so großer Sci-Fi-Fan ist und sie ja dann quasi schon am Anfang des Filmes sagt, I'm more Jane Austen, Jane Eyre type of girl, was eins meiner liebsten Zitate aus diesem Film ist. Da gibt's auch ein ganz süßes GIF. Naja, und also das fand ich noch ganz interessant. Und was ich auch noch spannend fand, natürlich ist Fowler auch dazu befragt worden, wie sie denn die Verfilmung fände. Und da hat sie gesagt, dann musste ich ein bisschen schmunzeln. Ja, also der Film ist zwar nicht mein Buch, aber dennoch klug und unterhaltsam. Ich dachte so, okay. Oh, okay. Also es ist tatsächlich so, dass das Buch, zumindest ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen muss ich mich hier darauf verlassen, was quasi die Kritiken sagen. Aber angeblich übernimmt der Film nur Konstellationen und Figuren des Romans, aber ist tatsächlich keine eigentliche Verfilmung des Romans. Und nachdem ich das gelesen habe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, interessiert mich jetzt tatsächlich der Roman, weil ich gerne wissen würde, wie anders der Roman ist oder wie vielleicht viel tiefer gehender der Roman ist. Denn ich finde, dass der Film mir ein bisschen die Tiefe schuldig bleibt bei der einen oder anderen Figur, aber da können wir dann gleich drüber reden, wenn wir über den Film sprechen. Aber das würde mich jetzt echt mal interessieren, deswegen habe ich schon mal geschaut, ob es irgendwo eine Hörbuchversion gibt, aber
ich
muss da nochmal genauer schauen.
Ich habe tatsächlich das Buch hier rumliegen, also vorher gesehen.
Okay.
Aber habe es noch nie gelesen. Also wie gesagt, ich habe damals halt mal einfach durchgekauft und habe beides im Pack gekauft. Die Sci-Fi-Referenzen machen jetzt mit Crick und, wie heißt sie? Jocelyn. Total Sinn.
Crick ist auch Crick ist auch irgendwie niedlich. Aber da werden wir gleich drüber reden, über die verschiedenen Charaktere. Also 2004 kam der Roman raus, 2007 kam dann die Verfilmung, genau. Und da muss man ja auch dran denken, die 90er waren der große Jane Austen Hype, aber so 2005, 6, 7, da gab's ja so eine Art Neuerweckung des Jane Austen-Themas.
Genau, ja, da kam ja dann Sturz und Vorurteil mit Karen Knightley und Matthew McFadden raus.
Genau, und im Zuge dessen dann auch eine ganze Reihe von anderen Dingen, unter anderem eben jetzt auch dieser Film. Und da wusste man so ein bisschen im Hollywood, oder ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, Austen zieht immer nach dem Motto.
Ich glaube, das ist immer noch so, oder?
Ja, natürlich. Aber damals war das wieder so eine kleine Welle, die das Ganze so ein bisschen durch Hollywood geschlagen hat, mit Verfilmungen und so weiter. Und in diesem Fall war es ja tatsächlich eine Art inspiriert von Austen. Es ist ja keine Austen-Verfilmung.
Es ist keine Austen-Verfilmung. Es geht eigentlich nur über das Lesen von Austen und was das für einen Einfluss auf das Leben der einzelnen Figuren hat, beziehungsweise die Figuren entsprechend so ein bisschen ihren Büchern, die sie vorstellen. Und es ist eine leichte Rom-Com, finde ich. Also es ist halt einfach so kurzweilig.
Es hat tatsächlich ein FSK ab 6. Also ich hatte gedacht, vielleicht ab 0, aber nee, ab 6. Wahrscheinlich wegen der Knutschszene am Ende.
Echt? Ich dachte, ich hätte 0 gehabt.
Ah, okay, also ich hatte FSK 6 gelesen. Nichtsdestotrotz natürlich, ja, für
vielleicht
auch
haben
für
sie es
Kinder.
Klassifiziert. Lass mich mal gucken, ich das hast du von dem Lektor gefunden. Ich, man, früher waren noch. Moment, das haben die überklebt. Ich kann es gerade nicht sagen. Moment, ich müsste es mal abkratzen. Du kannst mal weiter erzählen, ich kratze mal.
Der Film ist 106 Minuten lang. Also fand ich auch eine nette Länge und hat eine ganze Reihe von Schauspielern, die wir kennen. Und
hier steht 0.
Ah, okay. Ja, vielleicht hat sich das dann zwischendurch geändert oder die Angabe, die ich jetzt gesehen hatte, war falsch. Aber was auf der DVD steht, wird ja dann wohl stimmen.
Ja, gut, da wurde nachklassifiziert, aber
ja,
ich kann
oder
mir
das
nicht vorstellen. Weiß nicht, ob das gemacht wird. Ja, also wurde auf jeden Fall. Ja, also die Regisseurin war Robin Swicord, noch nie gehört. Und die hat
aber schon gehört, aber wahrscheinlich nicht zur Kenntnis genommen. Das ist nämlich die gleiche, da kommt der Hesse in mir durch. Das ist die gleiche Regisseurin, die unter anderem auch die 94er-Verfilmung von Lilone gemacht hat, von Betty und ihren Schwestern. Und das ist ja die Verfilmung mit Vianna Ryder, die ich so sehr liebe. Und die du ja bestimmt auch kennst. Also das ist quasi unsere Betty und ihre Schwestern-Verfilmung.
Sie hat
auch gemacht Die Gecha, was ich auch sehr, sehr toll finde, 2005. Und sie war auch beteiligt an der Produktion von Little Women 2019, also die neue von Greta Gerwig. Und Der seltsame Fall des Benjamin Button hat sie auch gemacht. Also das sind schon so ein paar Hollywood-Filme dabei.
Okay. Hast du vom Cast irgendjemand gekannt? Also
ja, ich kannte die fast alle.
Emily Blunt.
Das war total lustig, weil es war ja 2007 und ich fand, das war einer von diesen Filmen, die man guckt und denkt sich, oh wow, der war drin, ach und die war drin und wow, die war auch dabei, weil die, entweder sind die richtig groß geworden nach diesen Filmen oder aber das sind Leute, die man immer wieder gesehen hat. Also ich kannte fast wirklich alle. Kathy Baker, die Bernadette gespielt hat, kannte ich. Die ist wirklich so ein Stable in allen möglichen Serien, die ich gesehen habe. Hugh Dancy habe ich auch schon öfter gesehen, vor allen Dingen auch in der ein oder anderen Krankenhausserie. Amy Brenneman ebenfalls hat unter anderem, also die spielt auch in, ich glaube, jeder zweiten Serie, mit die ich irgendwie geguckt habe, unter anderem auch in Private Practice. Mario Bello sieht man auch immer wieder. Bei ihr frage ich mich bis heute, warum die noch nicht den riesigen, richtig fetten, großen Durchbruch hatte. Die ist, sag ich mal, im oberen Segment der mittleren Filme ist die sehr, sehr präsent. Das heißt, die hat manchmal so einen kleinen Ausreißer nach oben, aber so den richtig großen Schritt in Hollywood rein oder so hat sie noch nicht geschafft, finde ich.
Okay.
Emily Blunt, klar, logisch, die hat den Schritt nach Hollywood rein geschafft, ja.
Ja.
Maggie Grace kannte ich nicht, die ist das die Tochter.
Das ist die Tochter, die Allegra spielt.
Genau.
Ich habe irgendwo gelesen, dass sie in Lost war. Da dachte ich so, ja, das Gesicht kann ich nicht.
Aber in Lost waren die irgendwie alle, oder? Also jeder war irgendwann mal in Lost. Jimmy Smith, den sehe ich auch häufig in allen möglichen Filmen und Serien. Ich erinnere mich vage daran, dass er in irgendeiner Polizeiserie mal mitgespielt hat, die ich gesehen habe. Also irgendwie so. Und naja, Mark Blukas, hallo Dean, der Ehemann von Prudy. Wenn man ihn irgendwoher kennt, dann aus Buffy, oder? Der war mal eine Staffel lang Buffys Freund und dann wurde er abgesägt. Das war dieser geheime Supersoldat irgendwie. Und hat dann aber später noch in ganz, ganz vielen anderen Serien mitgespielt und auch so Hallmark-Filme und so ganz viel, solche Sachen.
Also das ist bis auf Maria Bello habe ich alle irgendwie schon mal gesehen gehabt, aber ich konnte Amy Brenneman nicht zuordnen, ich konnte Mark Blukas nicht zuordnen, Jimmy Smith konnte ich auch nicht zuordnen, Maggie Grace hatte ich dann also lost, so, ja, okay, gut, da ist irgendwas. Aber ja, ich hatte viele, wo ich das Gefühl hatte, yeah, natürlich kenne ich die, habe ich die mal gesehen, aber woher? So, und außer natürlich Emily Blunt und Hugh Dancy, weil kennt man nämlich auch aus Hannibal?
Ja, natürlich, und, klar, logisch, Hannibal, ja, logisch. Hätte ich auch nennen können.
Ja, der hat auch, glaube ich, auch noch ein paar Romcoms gemacht, aber ich bin mir nicht mehr sicher, welche.
Ja, einige Sachen. Der hat auch ganz viel so allgemeine Serien gemacht. Der war auch in Downton Abbey in der Nebenrolle in dem einen Film. Der war in The Good Fight, in Homeland. Also der hat das sind halt die klassischen Serien, denen man irgendwie immer wieder über den Weg läuft.
Ja,
und Kevin Zegers, ich glaube, so wird er ausgesprochen, der Trey spielt den Schüler. Den kenne ich auch. Der ist auch mittlerweile echt ein relativ großer Name geworden in seinen. In Serien und so weiter ist er ganz, ganz viel unterwegs. Gossip Girl hat er dann noch gemacht. Ich glaube, das war nach dem Film, ich bin mir aber nicht ganz sicher, war auch im gleichen Jahr und lass mich gucken, was hat er noch gemacht, The Rookie Fats, das habe ich gesehen, ist leider jetzt gecancelt worden, das war dieser Spin-off von der Serie The Rookie. Und ja, aber den habe ich auf jeden Fall in Fear the Walking Dead war dabei und so. Also da habe ich den in dem einen oder anderen halt auch schon gesehen.
Mhm.
Und ja, das war so ein bisschen das. Ich gucke gerade, ob noch irgendjemand dabei ist. Nee, und den Rest, die Nebenrollen und so kenne ich nicht. Aber das heißt, ich kannte wirklich tatsächlich durch die Bank weg alle, die mitgespielt haben, nur Allegra nicht. Aber wie gesagt, die sieht jetzt auch ganz anders aus als damals in dem Film. Also vielleicht habe ich sie tatsächlich dann in der einen oder anderen Geschichte gesehen. Ich gucke gerade mal in ihre Vita. Ja, Fear the Walking Dead hat sie mitgespielt, Californication, da muss ich sie eigentlich gesehen haben. Joa. Also, es ist tatsächlich ein ziemlich guter Cast.
Ja.
Die haben da schon, also die haben jetzt keine Hollywood-Stars besetzt, aber direkt die Riege unter den Millionen bezahlten Hollywood-Stars war das wirklich ein sehr, sehr toller Cast mit wirklich hochkarätigen Schauspielern. Und alle zusammen in einem Film, da dachte ich auch so, ach wow, guck an.
Was ich sehr lustig fand, dass ich gestern einen Film angefangen habe zu gucken. Und ich sehe es jetzt gerade, weil ich jetzt auf die Musiksektion bei Wikipedia sehe.
Hm.
Sofort dachte ich so, das Lied kenne ich, was man am Anfang hört. Das Lied kenne ich. Und ich bin tatsächlich auf Paolo Nutini gekommen. Und zwar New Shoes, dachte ich so, wie lange ist das her, dass ich das gehört habe? Wie lange? Oh mein Gott.
Wahrscheinlich 2007.
Ist lange her. Ich weiß, dass ich das Lied sehr oft gehört habe. Und ich mir so dachte so, Gott, das ist aber sehr, sehr lange her.
Also,
das ist
also Paolo Nutini, ich weiß gar nicht, wann ich den das letzte Mal überhaupt gehört habe. Es muss 2000er irgendwann gewesen sein. Ich guck gerade, was er noch gemacht hat. Der hatte doch auch Popsongs im Radio, oder nicht? Weil ich sehe hier jetzt nur Soundtracks.
Okay. Ich weiß es nicht. Ich habe den auch komplett jetzt aus den Augen verloren. Okay.
Na gut, ja, spannend, aber genau, und dieser ganze Film, ich fand auch Klamotten und auch so ein bisschen so, wenn sie sich da so in diesem Starbucks treffen oder wenn da irgendwie Greg da mit seinem Fahrrad unterwegs ist und so, es atmet schon sehr 2000er, oder? 2005, 2007, ich finde.
Ja, das Intro ist ja sehr lustig, es geht ja um quasi das Leben mit Maschinen und was alles nicht funktioniert und so weiter, und da dachte ich so, das war auch noch eine Welt. Also für mich fühlt sich das mittlerweile fast wie eine Zeitreise an. Dabei habe ich da selbst gelebt. Ich bin da selbst aktiv als Erwachsene mitgenommen. Ich war 18 gerade, aber.
Wie lange hast du in den USA gelebt? Oder hast du da studiert oder wie war das? Ich weiß jetzt gerade nicht. Erzähl mal kurz.
Nee. Ich meine, generell, wir hatten ja auch die 2007er. Ich fand das jetzt gerade. Ich habe das so gesehen und dachte mir so, ja, das ist heute würde viel mehr, also die zeigen ja viele Leute, die telefonieren mit diesen Handys. Heute würde man eher Leute zeigen, die am Handy hängen und irgendwie was schreiben oder so. Und da dachte ich so, es ist irgendwie schon so ein bisschen sehr anders als heute. Oder das fühlt sich so wie eine Zeitreise an von früher. So quasi ins Frühjahr, da dachte ich so, ich ist aber eigentlich blödsinnig, weil ich 2007 war ja selbst eine Erwachsene, so, ne?
Ja, ja, okay, gut, so meintest du das, alles klar. Ja, wobei ich finde ja am Anfang mit die Szene, mit dem der Film eröffnet wird, wo eben alles mögliche schief geht, das hätte man genauso gut auch heute eigentlich so drehen können.
Ja,
das fand ich eigentlich sehr sympathisch.
Ein bisschen anders aussehen. Es sah halt schon so alt aus und so wie, weißt du, ich hatte dieses Gefühl immer so, wenn ich Filme aus den frühen 90ern geguckt habe, weil frühe 90er, da war ich so klein, die habe ich ja nicht so wirklich aktiv mitgenommen. So. Und jetzt finde ich lustig, dass ich einen Film von 2007 gucke und denke, das ist ja wie Anfang der 90er. Aber ich sage, nein, es ist 2007. 2007 warst du selbst erwachsen. Also das fand ich ja schon irgendwie so ein bisschen, okay, einen leichten Mindfuck, aber okay.
Ja, ich verstehe.
Ja, die Zeit vergeht. Ja, nee, aber auf jeden Fall. Also ganz großer Cast, das Budget war 6 Millionen und im Boxoffice haben 7,2 Millionen gemacht, das ist ja ein leichtes Plus.
Gerade
gemacht.
So eben flächendeckend quasi.
Ja, genau.
Kostendeckend.
Ja, genau, kostendeckend gewesen.
Hm.
Ja, genau. Was ich noch lustig fand, was ich vorhin bei IMDb gelesen habe, ist, es gibt ja in dieser Crick, bringt ja dieser riesiges Ding, gesammelte Werke von Jane Austen mit Starbucks.
Dieses
Buch. Und das ist angeblich, war die gesammelten Werke zwar zu teuer für die Produktion, das zu kaufen, deswegen war das gesammelte Werke von Shakespeare und haben einen Umschlag drum gemacht.
Ja, aber das verstehe ich nicht, warum das zu teuer war, weil die kaufen ja nicht das Original, die Original-Erstausgabe, sondern da geht man in den Laden und kauft die Originalausgabe von Jane Austen. Die kostet doch nicht mehr als 50 oder 60 Dollar. Und genauso viel kostet doch auch Shakespeare. Also wie kann denn das zu teuer für die Produktion sein?
Das Beste war, was ich da erst dann auch gelesen, dass er das Ding dann durchgelesen hat, während ein Dreh war.
Ja, Shakespeare,
der muss
klar.
Das sehr langweilig gewesen sein.
Man muss ja zwischendurch immer wieder warten.
Ich lese mir immer das Pop durch, ja.
Ich habe mich tatsächlich ein bisschen ertappt gefühlt. Ich glaube, ich habe die Story ja schon mal erzählt. Ich stand mal im Hugendubel, das war auch in den 90ern, und da habe ich überlegt, ich würde mir doch jetzt gerne einfach alle Jane Austen-Ausgaben holen wollen, aber das war mir dann alles ein bisschen zu teuer, wenn du die halt alle einzeln kaufst, dann habe ich tatsächlich nach Taschenbuchausgaben geguckt und dann stand ich dann so und dann habe ich dann tatsächlich eine Gesamtausgabe gefunden von Jane Austen in Taschenbuchform.
Mhm.
Und
okay, das zusammengehalten, das ist nicht auseinandergeplatzt?
Nein, das nicht. Es war halt wirklich, aber es war ein richtig fettes Buch. Also das war gute, bestimmt 15 Zentimeter dick und sehr dünne Seiten. Und dann habe ich das gesehen und dachte, ja, das wäre schon geil, so alles in einem und so. Damals dachte ich noch, das wäre cool. Mittlerweile wissen wir, sowas kannst du eigentlich nicht bequem lesen. Und dann habe ich aber gesehen, das war kaputt. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, ich würde das gerne nehmen, aber die kaputte Version, die war so eingerissen an der Rückseite am Umschlag und ein bisschen verknickt und so, weil das schon 1000 Leute wahrscheinlich in der Hand gehabt haben. Und dann dachte ich, nee, also dann möchte ich das neu haben. Und dann bin ich damit halt zur Verkäuferin gegangen und habe gesagt, ich würde das gerne einmal bestellen, weil die Version, die ist leider eingerissen, aber ich hätte das gerne. Und dann hatte sie nachgeguckt und hat festgestellt, das gibt's nicht mehr zu bestellen, das ist das letzte Exemplar. Und dann habe ich es tatsächlich um ein Drittel reduziert bekommen. Und das habe ich heute noch.
Okay.
Aber so richtig, richtig ausführlich drin gelesen habe ich nie, weil es ist halt super unhandlich. Das war auch das, was ich dachte, als der liebe Grieg da auftauchte mit diesem riesen Totschlagvolumen. Also das ist ja wirklich so ein Ding, damit kannst du ja echt jeden Einbrecher über die Rübe geben. Yeah. Wie das so schön gesagt wird im Film. Und bequem zum Lesen ist es auch nicht. Und was ich aber ganz süß finde, dass er natürlich so ein bisschen als der tollpatschige Idiot auch dargestellt wird, von wegen, lesen wir es der Reihe nach? Gibt es Fortsetzungen? Ach, wir fangen in der Mitte an. Ich so, oh Gott.
Ja, da dachte ich doch so, bis zu dem Zeitpunkt fand der Allegra Broody ganz unerstellig und dann kommt er mit ba. Komm mir vor, da dachte ich nur so, ja, sie haben einen neuen Feind, gemeinsames Feindbild gefunden.
Genau. Was ich noch ganz interessant fand, beziehungsweise was ich mich zwischendurch gefragt habe, in der allerersten Szene, als wir ja sehen, was da alles so schief geht und Autobahn und Stadt und so weiter, dachte ich zuerst, wir sind in L.A. Und dann später aber stellt sich wohl raus, dass sie in Sacramento sind. Also es ist zumindest Kalifornien, definitiv.
Ja.
Aber ich habe dann nochmal versucht rauszufinden, wo denn eigentlich dieser Film spielt. Aber so richtig hundertprozentig mich zurückversichern, dass es auch Sacramento tatsächlich ist, konnte ich nicht. Hast du da eine Ahnung, wo genau das spielt?
Es sollte in Sacramento sein, aber steht hier auch, dass sie unter anderem in Los Angeles und Long Beach etc. gedreht haben. Also sie
auch in Santa Monica, glaube ich.
Es war in Südkalifornien wurde es gedreht und Sacramento ist ja Region San Francisco, also Nordkalifornien. Und die haben halt quasi das geändert. Ja, sie haben das irgendwie nie so eindeutig geklärt. Es gibt nur einmal dieser Hinweis, als sie ins Kino gehen und es steht Sacramento's Jane Austen Fest, irgendwie sowas.
Ich glaube, beim Bibliotheksdinner sagt auch noch irgendwie der eine so im Hintergrund, ich glaube, sie reden von Silicon Valley versus Sacramento Valley oder sowas, aber das war auch nur so, ja, okay.
Hi. Genau, irgendwie sowas. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen zum Inhalt, oder?
Naja, also du hast es ja im Grunde schon zusammengefasst und gesagt, der Film handelt im Grunde von einer Gruppe von Freunden, / Bekannten, die einen Jane Austen Buchclub gründen, aus verschiedenen Anlässen, Gründen heraus und jeden Monat ein Werk von Jane Austen lesen. Jeder ist quasi also Gewährsmann oder Gewährsfrau jeweils für ein Stück.
Mhm.
Und während sie also die Bücher lesen und diskutieren, sieht man die Parallelen zwischen den Charakteren in Austens Werken und den Charakteren im Film. Das heißt, es werden hier also quasi Parallelgeschichten erzählt, im Sinne von, ja, der Charakter macht genau das Gleiche durch, was der Charakter in dem Buch durchmacht. Das ist alles irgendwie noch so, wie es zum Beispiel auch früher bei Austen war. Natürlich geht es grundsätzlich um Liebe und Zugehörigkeit und Romantik und so weiter. Also es sind halt schon Liebesgeschichten und die Herznöte und Schweren, um die es hier im Grunde geht.
Mhm.
Und deswegen heißt das Ding halt auch der Jane Austen Book Club, also oder beziehungsweise auf Deutsch ja dann der Jane Austen Club, weil eben wir diese Parallelen haben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Ich habe mich super meta gefühlt beim Schauen dieses Filmes, weil wir ja im Grunde auch sowas wie einen Mini-Jane Austen-Buchclub haben.
Yeah,
oder
genau.
Ein Mini-Jane Austen-Interpretationsmedium mit unserem Podcast. Und wir reden jetzt also quasi über die Interpretation eines Werkes, in dem Austen interpretiert wird. Also es ist alles super meta. Und aber deswegen habe ich mich diesen ganzen Buchclub-Leuten so ein bisschen anverwandt gefühlt.
Weil ich die Meinung von Silvia zu Fanny Price einfach nicht teilen kann.
Ehrlich gesagt fand ich einen Teil der Diskussion überhaupt nicht so, wie ich sie diskutiert hätte. Aber ich meine, natürlich gibt es verschiedene Interpretationen und verschiedene Ansichten über Austen. Und das fand ich auch schön in dieser Buchclub-Diskussion, weil ja auch jeder von denen irgendwie doch ein bisschen andere Ansicht hatte.
Aber haben wir nicht auch mal diskutiert, ich finde, Allegra gibt doch dieses Argument, dass Charlotte aus, wie heißt sie nochmal im Nachnamen?
Charlotte Lucas eventuell lesbisch ist, aus Stolz und Vorurteil.
Ja,
genau.
Genau.
Das ist aber so ein Klassiker in der Osteninterpretation. Da musste ich auch lachen, dass sie das mit reingenommen haben.
Ja, das haben wir nämlich auch schon mal besprochen, ob das der Fall ist.
Ja, ja. Das ist, wie gesagt, ich sage, das ist ein Klassiker in der Osteninterpretation.
Ja, da dachte ich so,
Genau. Aber ja, tatsächlich aber, muss ich dir sagen, fand ich die Diskussion über Austen im Buchclub, die wir gesehen haben, ich fand, die haben nur so ein bisschen an der Oberfläche langgeschrappt. Also so richtig in die Tiefe ist da keiner gegangen. Wobei, es war ja jetzt kein Film über die Interpretation von Austen, sondern es sollten eigentlich nur diverse Parallelen für uns rausgearbeitet werden, damit wir ja eigentlich der Handlung im Jetzt und Hier, dass diese Charaktere direkt betrifft, dass wir dieser Handlung folgen. Und was dem Film tatsächlich auch mehrfach vorgeworfen wurde von vielen Kritikern war, dass man diesen Film überhaupt nicht verstehen kann, beziehungsweise echt Probleme hat als Zuschauer, wenn man Austen vorher nicht gelesen hat und die Figuren nicht kennt, weil man auch diesen ganzen Buchclub-Diskussionen dann überhaupt nicht folgen kann. Und das finde ich schon richtig, weil die schmeißen ja mit Namen und Charakteren um sich und Fanny Price ist so und Bertram ist das und ich finde, der und der ist der beste Austen-Held und überhaupt sowieso. Mhm. Ganz ehrlich, also als Nicht-Austen-Fan bist du da verloren.
Ja, wenn ich mir das schon darüber lege, ist das schon ziemlich, es ist nicht niederschwellig für Leute, die nicht alles von Austen gelesen haben.
Es ist jetzt nicht wirklich extrem wichtig für die Handlung des Films an sich.
Nee, man kann
macht es ja
hinweg,
keinen Spaß.
Was macht es, das verliert halt seinen Charme,
eben,
oder? Weil,
genau.
Ja, schon wahr. Die haben halt darauf vertraut, dass alle Leute die Jane Austen-Verfilmungen gesehen haben.
Und ich meine, sie bedienen natürlich auch die klassischen Klischees. Männer lesen kein Austen, Frauen lesen Austen. Frauen möchten sich austauschen, sind kommunikativ und kreativ. Männer sind es nicht. Also natürlich so die ganzen Klassiker, wo ich dachte, es hat mir schon ein bisschen wehgetan am Anfang, als Bernadette diese ganzen Klischees aufgezählt hat. Und ich dachte, Leute, wir haben 2007. Selbst für 2007 ist es schon relativ rückständig. Und natürlich wird es im Film dann auch anders gezeigt am Ende, weil ja Daniel, Greg und Dean tatsächlich dann ja auch voll mit einsteigen in diesen Buchclub und der neue Mann von Bernadette dann auch. Und vor allen Dingen Dean finde ich auch echt dann ja auch Interesse zeigt, vor allen Dingen an Persuasion und so weiter. Aber ja, das war mir irgendwie, es war halt alles sehr Klischee. Ich habe eine Frage. Und zwar, der Film fängt hier an mit dem Zitat: Is not general incivility the very essence of love? Was Jane Austen in Stolz und Vorurteil geschrieben hat. Also zeigt sich nicht in der Unhöflichkeit zur Umwelt das wahre Wesen der Liebe.
Okay.
Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum wir dieses Zitat am Anfang dieses Filmes hatten.
Ja, jetzt wo du das sagst, das fand ich auch aus dem Zitat von, dachte ich mir so, okay. Und dann, wenn ich mir jetzt zu dem Film drüber nachdenke, passt das überhaupt nicht. Warum?
Es passt zur ersten Szene, wo dann auch alles schief geht und ich meine, Unhöflichkeit zur Umwelt passt ja da völlig rein und es passt, finde ich, auf die eine oder andere Figur. Also ich finde, Jocelyn zum Beispiel hat ja echt so diesen harten Kern und ist generell eigentlich sehr, sehr grumpy und unhöflich in alle Richtungen, inklusive zu Greg. Aber dieses, ist das nicht das wahre Wesen der Liebe? Ich weiß nicht, also ich tue mich da ein bisschen schwer, das da rein zu interpretieren in diesen Film.
Ich muss das einfach gut klingen, who knows.
Schreibt uns doch mal, was ihr da für eine Interpretation habt. Ich finde das wirklich spannend. Ich finde, dass man da natürlich sich noch ein bisschen reininterpretieren kann und so weiter. Ja, logisch. Aber so richtig hat es für mich nicht gepasst. Also wir haben verschiedene Clubmitglieder, die sich, wie gesagt, monatlich treffen und in jedem Monat dann ein Werk lesen. Ich habe mir jetzt einfach mal notiert, welche Clubmitglieder wir haben. Und dann können wir vielleicht einfach chronologisch durch die Monate gehen, oder?
Genau.
Also, wir haben am Anfang Silvia. Silvia ist die beste Freundin von Jocelyn und die haben sich als Kinder kennengelernt und sind da eben beste Freunde geworden und Sylvia ist verheiratet mit ihrem Mann Daniel schon seit vielen, vielen Jahren und die haben mehrere gemeinsame Kinder, unter anderem die gemeinsame Tochter Allegra, von der wir erfahren, dass sie lesbisch ist.
Genau.
Außerdem befreundet mit Sylvia ist auch Bernadette, die diesen Jane Austen Buchclub gründet und zwar tatsächlich in erster Linie, um Sylvia abzulenken, denn diese wird von ihrem Mann Daniel verlassen, nach über 20 Jahren Ehe, für eine andere Frau und auch noch nicht mal jünger oder so, sondern auch noch gleich alt, finde ich noch viel schlimmer und sitzt dann da und ist einfach nur traurig und wütend überhaupt und dann denkt sich Bernadette, Mensch, lass uns doch einen Jane Austen Buchclub gründen und so hast du Ablenkung und kannst dich mit anderen Dingen beschäftigen. Das ist Sylvia. Dann haben wir, wie gesagt, Allegra, die Tochter von Sylvia, von der wissen wir, sie ist lesbisch. Und ja, ich finde, sie wird so ein bisschen gezeigt als so typische junge Frau, flirten, zusammenkommen, auseinandergehen, flirten etc. Und ja, sie ist wohl sehr abenteuerlustig, also wir sehen sie auch einmal Fallschirmspringen und in einer Szene, wo sich dann Allegra später verletzt und ihre Eltern im Krankenhausbett sitzen, sagt ja dann auch irgendwie die Mutter zum Vater, ja, es waren nie die Jungs, es war immer Allegra, also die hat sich immer irgendwie alles mögliche getan, Arm gebrochen, Fuß verstaucht, was auch immer, weil sie halt auch auf alle Bäume geklettert ist und irgendwie, also sie scheint da sehr, wie gesagt, abenteuerlustig unterwegs zu sein und am Anfang gleich des Filmes zieht Allegra zurück zu ihrer Mutter, nachdem der Vater sie, also die Mutter, verlassen hat, weil sie nicht will, dass ihre Mutter alleine ist in dieser Situation. Dann haben wir Bernadette, die den Buchclub gegründet hat. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, über Bernadette wissen wir gar nicht so wahnsinnig viel. Sie ist aktuell Single. Sie war
wohl schon sechsmal verheiratet war und das erste Mal mit 17.
Genau, sie war wohl schon sechsmal verheiratet, genau das erste Mal mit 17, wie du schon sagst, sehr jung und hat halt, ist offensichtlich Jane Austen-Fan und was ich ganz süß finde am Anfang, weil sie ja auch dann eben mit Jocelyn diskutiert, wie sie Sylvia am besten ablenken können, dann sagt sie ja, Jane Austen Tag und Nacht, das perfekte Gegengift und dann sagt dann Jocelyn, Gegengift gegen was? Nee, dann sagt Allegra, Gegengift gegen was? Und dann antwortet Bernadette, gegen das Leben. Und ich dachte so, geil, Jane Austen als Gegengift gegen das Leben. Das ist eigentlich, fand ich, so ein schönes Zitat. Das war so, ach ja. Dann haben wir Jocelyn, die ist Single, Ex-Hundebesitzerin, beziehungsweise Hundebesitzerin generell, aber am Anfang des Filmes sehen wir gerade, dass eine ihrer liebsten Zuchthunde verstorben ist. Und sie züchtet also auch Hunde. Und sagt dann auch im Laufe des Filmes, dass sie noch nie wirklich mal verliebt war und immer nur Sexpartner hatte, aber nie was, was irgendwie tiefergehend und eine längere Beziehung war. Und sie ist, wie gesagt, Sylvias beste Freundin und lernt am Anfang des Films Greg kennen. In einem Hotel, in einem Aufzug, an der Bar, da kommen sie ins Gespräch und Greg ist offensichtlich interessiert, aber sie rafft es nicht. Sie findet, Greg ist der perfekte Kandidat, um Sylvia abzulenken und schleppt ihn dann mit zum Buchclub, weil sie eigentlich Greg und Sylvia verkuppeln will, während Greg eigentlich gerne was mit Jocelyn hätte und sie das irgendwie nicht so richtig versteht. Und ja, also das ist so die Konstellation. Greg, wie gesagt, arbeitet im IT-Support, hat aber wohl mal eine eigene Softwarefirma gehabt, die er lukrativ verkauft hat und jetzt ist er wohl mehrfacher Millionär, vermute ich mal. Also zumindest muss er sehr reich sein. Das wird aber uns nicht so aufs Butterbrot geschmiert, weil er wird immer nur so als Nerd gezeigt, der halt irgendwie noch arbeitet, weil es ihm Spaß macht und gleichzeitig auch überall nur hinradelt. Also so ein bisschen so der, ich sag jetzt mal ganz böse, das Klischee vom körnerfressenden, nerdigen Schoolboy, der plötzlich Kohle hat. Und so nach dem Motto, bewerte nie das Buch nach dem Umschlag. Ja, so. Und er ist Sci-Fi-Fan mit einer sehr schönen Geschichte, warum. Und flirtet halt mehr oder minder erfolglos mit Jocelyn. Hat übrigens auch drei Schwestern, die ihn da, glaube ich, so ein bisschen versaut haben, weil er echt total rücksichtsvoll ist und sich auch nie so richtig traut, mal auf den Tisch zu hauen. Und das ist das, was wir von ihm wissen. Und dann, Moment, jetzt habe ich hier, und dann haben wir noch Prudy, eine junge Französischlehrerin, die super unglücklich in ihrer Ehe ist, sie ist verheiratet und sie verknallt sich in einen ihrer Schüler und diskutiert mit sich selbst, ob sie mit ihm Verhältnis beginnen soll oder nicht. Und da geht's eben um ihre Ehe und die Problematik in ihrer Ehe. Und da kriegen wir am Anfang gleich gesagt, dass es da schon ziemlich knarzt im Gebälk, weil ihr Mann eine ursprünglich gemeinsam geplante Reise nach Paris cancelt, weil er auf dem Basketball spielen muss, glaube ich, oder was? Aber ich habe es nicht so richtig verstanden, weil ich glaube, ist er nicht Coach von Beruf? Also da hat doch irgendwas damit zu tun mit dem Sport. Der geht da ja nicht nur hin, weil er Bock hat auf ein Basketballspiel, sondern der arbeitet ja in dem Bereich irgendwie.
Ich weiß es nicht, ich habe es nicht so ganz verstanden, ja, ehrlich gesagt.
Aber sie meinte, Paris ist ihr Lebenstraum, sie ist Französischlehrerin und sie würde vor ihren Schülern halt super lächerlich dastehen, wenn die wüssten, dass sie Französischlehrerin ist, die noch nie in Frankreich war.
Ich finde, ihre Story-Arc passt eigentlich nicht so ins Ganze, doch eher leichtfüßige. Ansonsten finde ich schon, weil sie, also was ist, sie küsst ja auch ihren Schüler letztendlich. Eigentlich ist sie überhaupt nicht eine sympathische Figur, wenn man so will.
Na, da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Du kriegst halt hier, also du hast im Grunde, das sind nämlich jetzt alle Figuren, die für uns wichtig sind, du hast im Grunde hier eigentlich mit jeder Figur ein Paradebeispiel für eine bestimmte Sache. Du hast mit Silvia die Ehefrau, die schon in einer langen Beziehung war, aber die Beziehung bricht auseinander. Mhm. Du hast mit Allegra die, ich sag mal, ganz junge Dumme, die frisch verliebt ist und sich schnell verliebt, aber auch schnell wieder entliebt und dann aber schnell wieder verliebt. Also so wirklich jung und dumm und aufgeweckt und stürzt sich kopfüber in die Geschichten rein. Du hast mit Bernadette diejenige, die eigentlich schon super erfahren ist, die sagt ja auch im Laufe des Films mal, ich hatte, als sie über Stolz und Vorurteil sprechen, ich hatte jeden Typ von Ehe, den wir in Stolz und Vorurteil sehen, hatte ich schon mal. Ja. Hier übrigens kurze Rückbezug zu unserer Spezialfolge, wo wir über Liebe und Hochzeit bei Austin reden. Da haben wir nämlich auch über Stolz und Vorurteil gesprochen und die verschiedenen Varianten von Beziehungen, die wir da sehen. Also das wäre vielleicht auch ganz interessant. Das verlinke ich euch, könnt ihr gerne reinhören. Und Bernadette ist aber auch interessant, weil sie ist halt nicht verbittert, sondern sie glaubt immer noch an die Liebe, was sich ja am Ende dann auch in ihrer siebten Hochzeit zeigt. Mit Jocelyn haben wir die schon etwas ältere, also Jocelyn ist eigentlich so ein bisschen, geht so für mich in Richtung, ja, so eine Mischung aus Anne Elliot, weil sie ist halt auch schon älter.
Ja.
Aber ich weiß nicht so richtig, also sie ist,
ich dachte, sie ist,
sie ist, sie geht so ein bisschen Richtung, also selbstgewählte alte Jungfer sozusagen, die irgendwie den richtigen noch nicht gefunden hat. Aber da ist keine große Enttäuschung oder so dahinter, sondern es einfach hat halt bisher noch nicht so richtig geklappt.
Also ich dachte mir schon, dass sie sehr gut dieses Emma-Beispiel verkörpert.
Und dann haben wir noch Prudy, die jetzt natürlich so ein bisschen die klassische Anne Elliot-Geschichte aufgerückt bekommt, von wegen zweite Chance, Fehler gemacht und immer noch verliebt und zwei Liebende, die sich entliebt haben und wieder verlieben sozusagen. Und dann haben wir halt Greg, der die männliche Seite der ganzen Geschichte darstellt, aber eigentlich im Grunde finde ich nichts anderes ist als Allegra so ein bisschen, nur nicht ganz so launig. Ja, weil der glaubt passt, an der die passt. Liebe und der sucht irgendwie auch die Liebe und der sucht eine seriöse Beziehung, aber der ist halt trotzdem immer noch sehr jung.
Ja gut, aber ich finde ja, wenn jede dieser Frauen quasi ein Buch darstellen sollen, ne? Ich finde, da passt irgendwie, Crick hat da überhaupt keinen Bezug zum Aufhänger Abby. Es wird auch relativ schnell runtergespielt, habe ich das Gefühl. Also der war auch wirklich Love Interest und Comic Relief in einen. Hauptsächlich die Figur.
Ich finde auch die generelle Zuordnung der Bücher ein bisschen schwierig, weil es ist ja so, jeder von denen wird ja dann Gewährsfrau, Gewährsmann für ein Buch. Und manchmal, finde ich, passen die Parallelen, die dann zu der Geschichte der Figur erzählt werden, und manchmal, finde ich, passen sie auch nicht. Denn wir können ja einfach gleich mal einsteigen, denn es geht los mit Februar und das erste Buch, das besprochen wird, ist Emma.
Mhm.
Und für Emma ist die Gewährsfrau Jocelyn.
Genau.
Und da ist ja die Diskussion zwischen vor allen Dingen tatsächlich Jocelyn und Greg ja auch, dass sie nicht so richtig sich einig werden können, was für ein Typ Emma ist. Also es heißt, die eine Hälfte, auch die Frauen können sich nicht einig werden, sagen, ja, sie ist irgendwie total der Snob und von oben herab und ganz fürchterlich. Die dann Prudy sagt irgendwie, alles findet nur in ihrer Fantasie statt. Das würde, also sie wird sich die Welt so drehen, wie sie irgendwie braucht. Und also da sind so ganz viele Argumente, gekommen von dieser Gruppe, die wir ja auch in unserer Besprechung von Emma hatten, wo wir auch nicht so richtig wussten. Und das fand ich ja so interessant, weil wir ja auch diese Diskussion hatten, du magst ja Emma sehr und ich bin ja mehr so, ich habe Emma ja wirklich gar nicht gemocht. Und mit diesem Podcast, den wir gemacht haben, kann ich ja jetzt auch sagen, ich verstehe das irgendwie besser, ich habe da einen besseren Zugang zu gefunden, was nicht bedeutet, dass sie mir grundsätzlich sympathischer ist als Figur, aber ich verstehe dieses Buch halt schon um Längen besser, finde ich, jetzt, nachdem wir darüber so viel gesprochen haben. Und bei Emma ist es ja tatsächlich so, dass wir da eine sehr, sehr klare Entwicklung sehen von eben einer rücksichtslosen, sehr egozentrischen Figur, die dann ja auch snobistisch ist, logisch, hin zu jemandem, der die Augen aufmacht, der Rücksicht auf andere Leute nimmt und der eben auch erwachsen wird und eine Reife bekommt. Also das ist ja sehr, sehr deutlich in diesem Roman auch angelegt. Und ein bisschen, finde ich, kann man das schon auf Jocelyn übertragen, weil die natürlich auch, die macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt, schon alleine in Bezug auf Grig, weil sie ja die ganze Zeit versucht, Grig und Sylvia miteinander zu verkuppeln, auch entgegen vielleicht dem Willen von Grig, ja, der ja sagt, also ich will ja eigentlich gar nichts von Sylvia, ja, und sie sagt, ja, aber warum denn nicht und so, und es geht ja aber genauso wie Emma dann auch, weil Emma entdeckt ja dadurch, dass sie versucht, jetzt muss ich gerade, bei Emma bringe ich die Namen immer durcheinander, jetzt muss mir kurz helfen. Also, dass Emma versucht,
Harriet zu verkuppeln mit Mr. Elton.
Na, aber ich war, also die Parallele, die ich eigentlich hier sagen wollte, war, dass Emma ja dann auch eifersüchtig wird und plötzlich feststellt, sie findet Knightley ja doch toll.
Ja,
also, und
ja,
das
genau,
ist ja die
genau,
Parallele, die wir hier mit Jocelyn und Grig auch haben. Dass Jocelyn plötzlich feststellt,
genau,
nachdem Grig
ja sich
ein bisschen mit Sylvia gut versteht, oh, Moment mal, vielleicht finde ich ihn ja doch irgendwie toll.
Ja,
also das sind so Parallelen aus Emma, finde ich, die man schon sehr gut ziehen kann.
Die sind aber auch sehr offensichtlich. Also es ist...
Alle Parallelen sind super offensichtlich in diesem Film.
Wow.
Also das ist so ein bisschen die Story Emma und Jocelyn, die am Ende dann auch zusammenkommen. Und ich fand diese Zuordnung eigentlich ganz gut gewählt. Also dass Jocelyn eben Emma bekommen hat. Und die Parallelen haben in der Geschichte für mich funktioniert tatsächlich. Ich muss tatsächlich auch sagen, wenn wir jetzt gerade auch über Emma und Grig uns unterhalten, ich finde, die haben so niedliche Szenen zusammen. Also als es halt auch darum geht, dass sie sich so langsam annähern. Also zum einen dieser Sofakauf, wo ja Grig irgendwie versucht, eine Ausrede zu finden, dass er mit ihr essen gehen kann. Und dann sagt, er braucht jemanden, der ihm hilft, ein Sofa auszusuchen, also Möbel auszusuchen. Und in Wirklichkeit will er eigentlich mit ihr essen gehen. Und deswegen sagt er auch gleich Ja und Abend zum ersten Sofa. Und sie sagt, du kannst ja nicht gleich zum ersten Sofa Ja sagen. Und er sagt, wenn ich weiß, dass es stimmt. Und ich dachte so, oh, okay, ob das nicht vielleicht auch eine Parallele ist für ihn und Jocelyn. Und aber dann hat er halt einfach mehr Zeit hinterher, um mit ihr essen zu gehen. Und leider hat er aber im Gegenzug versprochen, dass er mit Sylvia essen geht, wenn sie ihm hilft, also Jocelyn hilft, das Sofa auszusuchen. Naja, und das fand ich ganz niedlich. Und was ich aber super süß fand, war eben, wie er sich dann verletzlich gemacht hat ihr gegenüber und sich geöffnet hat und eben erzählt hat, warum er so ein großer Sci-Fi-Fan ist, dass das eben das Einzige war, was er und sein Vater so als gemeinsames Thema hatten. Auch natürlich tatsächlich eine Abgrenzung zu all den anderen Frauen bei ihm zu Hause. Und dadurch, dass er ja aber auch in einem Haushalt mit ganz vielen Frauen aufgewachsen ist, finde ich, war der super verständnisvoll. Also das ist so ein bisschen, natürlich ist es auch Klischee, aber man hat halt schon gemerkt, dass er von Frauen beeinflusst wurde. Ja, dass er nicht so ein halsstarriger Mann ist, so wie die immer hier von Bernadette so beschrieben werden. Und ja, und ich fand das eigentlich so niedlich, als die vor diesem Bücherregal standen und er dann quasi erzählt hat, ja, und dann dachte er, er hat in der Sci-Fi was gefunden, was ihm irgendwie mit seinem Vater verbindet, um dann später nur festzustellen, dass diese männliche Welt des Sci-Fis in Wirklichkeit auch durchdrungen ist, natürlich von lauter Frauen, weil ganz viele Frauen unter männlichem Pseudonym geschrieben haben bei Sci-Fi, was ich auch total spannend finde, gerade auch in Bezug auf die Originalautorin des Romans. Und diese ganze Szene, also ganz ehrlich, wenn ein Mann mit mir so flirtet, weil es war ja schon so ein bisschen awkward flirting, muss man ja sagen. Also ich würde mit dem Kaffee trinken gehen. I'm in. Also das ist so ein bisschen wie Beast, der mir in die Schöne des Biest in Bibliothek baut. I'm in. Totally. Scheiß drauf, dass es ein Biest ist. Genauso hier, wenn jemand so flirtet mit mir von so einem Bücherregal und mir dann auch noch Bücher schenkt, die ich bitte lesen soll, wo ist das nächste Date? Also ich bin da total, ich würde zu kriegen für so ein ja,
ja
alles,
ja,
was damit zu tun hat. Also ich fand das wirklich überbast niedlich und er soll ja auch so ein bisschen nerdy sein und dieses, das ist ja das, was auch in den 2000ern auch so in war. Da war das ja irgendwie auch cool. Ja, also ich fand das sehr, 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 sehr süß und musste auch übrigens sehr schmunzeln, dass er ihr ausgerechnet gleich am Anfang Ursula Le Guin empfohlen hat, weil die ja dafür bekannt ist, die große, ich sag jetzt mal, Feministin unter den Sci-Fi-Autoren zu sein. Die hat einer ihrer bekanntesten Romane spielt mit dem Konzept von Identität und Selbst, Identität und Selbstzuordnung. Also weder männlich noch weiblich und also so und löst diese Grenzen auf, versucht diese Grenzen aufzulösen und so weiter. Und super, super spannend. Das ist heute ein bisschen veraltet, aber damals in den 70ern war das ein Riesending. Und deswegen fand ich so interessant, dass er ihr genau das empfohlen hat, weil das ja tatsächlich eine Thematik ist, die, glaube ich, eine ist, die Jocelyn wirklich interessieren könnte. Und das war irgendwie cool. Also ich dachte so, ach, dann hat ihr Le Guin empfohlen. Da hatte ich schon Herzchen in den Augen. Ich muss es dir ganz ehrlich sagen. So, Punkt. Ganz viel Monolog. Vielleicht magst du uns was erzählen über den nächsten Monat. Das ist nämlich März. Und da war Mansfield Park dran zum Lesen.
Genau.
Und für Mansfield Park war die Gewehrsfrau
Sylvia.
Genau.
Genau. Und die tätigt auch dann Fanny Bryce ziemlich aktiv. Man merkt halt an Sylvia, dass er die verlassen worden ist von ihrem Mann und dass sie auch damit sehr stark das Gefühl hat, sie kommt da nie mehr, sie findet niemand mehr und es war doch die Liebe ihres Lebens und so weiter und so fort. Und also ich finde halt, in ihrer Figur sieht man so die Passivität von Fanny und also anstatt, dass sie irgendwann mal so aus sich rausgeht und sagt, ich bin mal sauer, es geht sehr lange bis zum Ende des Films, sagt irgendwann mal, ich glaube, jetzt bin ich mittlerweile wütend.
Ist sie einfach nur, die Phasen der Trauer,
genau,
Wute, genau.
Genau, sie ist einfach am Anfang nur traurig und paralysiert und depressiv und hält es kaum aus und ja, ich finde das sehr interessant. Ja, aber das Gespräch, was sie da führen, ist ja auch irgendwie so ganz kurz angeschnitten, so von wegen. Nee, Brody regt sich ganz am Anfang darüber auf, dass der Mansfield Park Film, den wir auch schon besprochen haben.
Also, welcher Film ist das denn? Das ist
wo sie in die Kamera reinspricht. Und dann meint sie ja, die Kritik davon ist ja, dass der Film die Autorin mit Fanny Bryce zusammensetzt. Quasi zusammenbringt. Und ja, der Film, das ist ja auch einer der wenigen Jane Austen-Filme, der eine Sexszene zeigt, so wirklich sehr FSK 6 und sieht ganz kurz mal nackte Haut. Also, ja, genau. Und ja, ich mich gar nicht so dran erinnern, was sie geredet habe. Ich weiß nur, dass Sylvia Fanny Bryce auch gegenüber ihrer Tochter total verteidigt hat. Und Moment, haben Sie nicht mal irgendwas gesagt zu Pearl?
Na, ihre Tochter hat ihrer Mutter doch gleich am Anfang vorgeworfen und gesagt, Mensch, musst du ausgerechnet Mansfield Park nehmen? Die ist doch so, ich glaube, sie hat jetzt nicht devot gesagt, aber was meinte sie? Sie meinte irgendwie so passiv oder so, aber genau das ist ja das, was sie meinte. Und ja.
Ja, und Sylvia ist ja passiv sehr lange Zeit. Die ist ja auch nicht in einer aktiven Rolle. Irgendwann mit gegen Ende wendet sich das dann, was sie mit dem Schmerz der Trennung zurechtkommt. Und das finde ich halt das Ende für sie auch einfach doof, letztendlich, ne? Also.
Du meinst jetzt für Sylvia oder für Fanny?
Für Sylvia. Also für Fanny fand ich das Ende eh doof. Ich bin ja eh kein Fan von Bertram. Ich finde Bertram ja schrecklich. Darüber habe ich mich ja lang und detailliert geäußert. Aber ich finde halt auch, dass Sylvia kommt am Ende mit ihrem Ex-Mann zusammen, nachdem sie sich geschieden haben. Und ich finde halt einfach irgendwie, es ist halt so.
Naja, ich habe halt insofern Parallelen gesehen, ich tue mich ja auch schwer mit Fanny Bryce und Mansfield Park generell, ich habe halt insofern Parallelen gesehen, also zwei, zum einen natürlich klar dieses Gefühl von absoluter Verlassenheit, Einsamkeit, auf sich selbst zurückgeworfen sein, keiner steht zu mir und hilft mir, das ist ja ein ganz großer Teil des Buches, also dass Fanny da nicht von irgendeiner Brücke gesprungen ist, ist mir ein Rätsel, ja. Also das ist ja wirklich, die leidet ja jahrelang da wirklich wie so, also ganz, ganz böse. Das ist das eine und das ist natürlich diese eine Situation am Anfang, in der wir ja eine ganze Zeit dann Sylvia sehen, die ja dann entsprechend auch leidet. Und die zweite Geschichte, wenn sie dann mit ihrem Mann wieder zusammenkommt, für mich ist da tatsächlich Knack- und Angelpunkt dieses Gespräch, das sie mit ihrem Mann hat, bevor der ihr dann auch den Brief schreibt, als sie sagt, ich bin nicht mehr die gleiche Frau, mit der du vorher zusammen warst. Als du mich verlassen hast, habe ich mich geändert und weiterentwickelt. Das passiert, wenn man Leute verlässt. Und ich bin jetzt eine andere und hoffentlich auch eine bessere. Sie sagt ja selber, sie hat eine Entwicklung durchgemacht. und ist selbstständiger und offener und überhaupt und sowieso. Und dann sagt er, ja, ich bin auch nicht mehr der Gleiche, aber man kann das an dir sehen, dass du auch nicht mehr die Gleiche bist. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen das, was wir ja bei Fanny sehen. Ja, die ist sehr devot, aber das geht so ein bisschen verloren. Man hat das Gefühl, finde ich, am Ende des Romans doch schon, dass in ihrem Rahmen sie eine positive Entwicklung gemacht hat. Und ich finde, da kann man vielleicht auch eine Parallele sehen. Also so, ja. das war für mich hier so das Wichtige. Also dass sie nicht einfach ihren Mann zurücknimmt, weil nach dem Motto, ach, ich brauche einen Mann oder so, oder ich fühle mich allein oder so. Nein, das ist ja tatsächlich einfach wirklich mit eine aktiv gewählte neue Chance sozusagen.
Okay, ja, mir war es ein bisschen zu simpel serviert. Aber was mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, dass die ja auch reden in diesem Buch darüber, dass warum Fanny nicht mit Henry Crawford endet. Und ich habe ja gesagt, dass wir das gelesen haben, habe ich ja gesagt, ich finde es so schade, ich fand ja Mary Crawford eigentlich voll die sympathische Person und hätte viel mehr unterstützt als Fanny oder beziehungsweise... Ja, wenn ich es jetzt überlege, würde ich sagen, ich würde auch eine Mary Crawford kein Edmund Bertram wünschen, aber ja, ich dachte nur irgendwie so, ah, okay, diese Diskussion hat mir doch auch ähnlich. Also es war wieder so eine Situation, wo ich dachte so, ja, ich weiß nicht, vielleicht reden sie auch darüber, dass sie finden, dass Mary Crawford mit Fanny eigentlich enden sollte.
Ja, also zumindest Allegra hat ja immer so diesen Standpunkt Leidenschaft und so, und das sind natürlich andere Figuren, das ist nicht Fanny Price.
Ja, genau. Und dann geht's weiter mit...
Ja, dann haben wir April.
Genau.
Und da geht's dann weiter mit Northanger Abbey und das hat natürlich Greg.
Ja.
Und was ich ganz niedlich finde wirklich ist, dass er ja tatsächlich sein ganzes komplettes Haus zu so einem gotischen Horrorhaus verwandelt. Ja. Und zwar tatsächlich in Bezug auf das Geheimnis von Udolpho. Was ja der Roman im Roman ist. Und dann hat er ja auch diese wahnsinnig tolle Interpretation. Ich meine, die liegt auf der Hand. Aber als er dann sagt, ja, man kann total verstehen, dass das eine der ersten Bücher war, die Jane Austen geschrieben hat, auch wenn es eines der war, die als letztes erschienen ist tatsächlich, weil es hier tatsächlich ein Roman von einer Autorin ist, die sich selbst als Autorin noch sucht. Und das war ja auch genau das, was wir auch gesagt haben. Und da guckt ja auch Jocelyn ihn so mit großen Augen an und denkt sich, oh, der ist doch nicht so doof. So nach dem Motto. Ich finde, das hat man so richtig gesehen, wie es bei ihr so im Gehirn ratterte. Und da wurde mir auch Greg irgendwie total sympathisch. Und ich finde, was man sehr schön an dieser Szene mit diesem gotischen Haus und diesem Horrorhaus und Halloweenhaus und so gesehen hat, ist, dass der diese zwei Seiten hat. Dieses verspielt nerdige Halloween, IT, Sci-Fi und so. Und auf der anderen Seite aber auch echt so einen klugen Kopf, der durchaus auch ein Jane Austen Buch lesen und interpretieren kann. Also du hast halt beides. Und ja, ich weiß nicht, also du hattest ja gesagt, du findest Northanger Abbey passt für ihn gar nicht so.
Also ich sehe halt irgendwie nicht die Parallelen zum Roman zu ihm, zu welcher Figur denn? Oder vielleicht ist es eher so ein Konzept, dass der Roman, wo sich Jane Austen versucht hat, selbst zu finden als Autorin und Greg versucht, sich selbst zu finden als Mensch.
Ja, beziehungsweise ich könnte mir halt auch vorstellen, vielleicht auch einfach die Parallele, so wie also der Hauptcharakter von Northanger Abbey, so wie sie jung und ich sag mal naiv und neu in die Gesellschaft reinkommt, überhaupt erstmal jetzt lernt, was bedeutet es, sich in Gesellschaft zu bewegen, was bedeutet es, erwachsen zu werden, mit anderen Leuten umzugehen und so weiter. Genauso kommt Greg ja auch neu in diese schon feststehende Gruppe von Frauen rein, die diesen Buchclub haben. Also er ist ja doch der Außenseiter. Ich habe das so ein bisschen gelesen als Parallele.
Okay.
Aber so richtige, also es gibt so verschiedene Ecken, in die man gehen kann mit dieser Interpretation, aber so richtig, richtig... Also, aber es ist ja zum Beispiel aber auch so, die Beziehung, die wir sehen in Northanger Abbey, ist ja doch am Ende auch eine von zwei Menschen, die eine Beziehung suchen und finden und sie dann aber auch voll ausleben. Das heißt, sie haben die Leidenschaft der Liebe, aber sie investieren dann auch entsprechend, sie möchten am Ende wirklich auch eine Beziehung daraus haben. Und vielleicht ist es auch, kann man es auch irgendwie parallel lesen von ihnen und Jocelyn, weil er ist ja nicht wie Allegra so schnell verliebt, schnell entliebt, schnell wieder verliebt, sondern er sucht ja schon wirklich eine richtige Beziehung. Also vielleicht so in dem Rahmen, aber es ist, ja, es hakt in allen Ecken und Enden ein bisschen, das stimmt schon.
Ja, okay. Ich mag mich auch nicht an großartige Diskussionen um das Buch herum erinnern, ehrlich gesagt.
Es war halt eines von diesen Büchern, fand ich. Es war so sehr unausgegoren. Man merkte, dass es eines der Bücher war, die sie am Anfang geschrieben hat. Und ja, es hatte so ein paar Parallelhandlungen, dieser ganze Teil um das Kloster. Also ich war mal so irritiert, dass die immer vom Kloster gesprochen haben. Abby ist natürlich klar ein Kloster, aber das heißt ja auch nicht das Kloster von Northanger auf Deutsch, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Also ich hab das noch nie auf Deutsch als Titel so gesehen. Also das heißt, glaube ich, auf Deutsch auch einfach nur Northanger. Die Abtei von Northanger heißt es, genau. Okay. Und Abtei ist ja schon auch von einem Kloster. Okay, naja, gut, egal. Aber nichtsdestotrotz passte das für mich nur so halb. Ja.
Ja.
Was im April noch passiert ist, Prudys Mutter stirbt.
Ja, genau.
Da haben wir ja noch diese ganze Auseinandersetzung von Prudy und ihrer Mutter, zu der wir, glaube ich, am besten kommen, wenn wir über Prudy an sich nochmal sprechen und ihr Buch. Und dann aber auch natürlich so diese Frage von Bernadette, die dann sagt, oh, ich brauche jetzt unbedingt was fürs Herz. Sind wir bereit für Romantik? Und dann kommt sie ja mit Stolz und Vorurteil dran.
Genau.
Und aber auch die Diskussion, weil im April spitzt sich, finde ich, sehr, sehr vieles zu. Du hast die Geschichte mit Prudys Mutter, die auf die Spitze getrieben wird, indem die Mutter eben gegen Prudys Regeln verstößt, sie rausschmeißt und dann am Ende sie stirbt. Du hast die Geschichte zwischen Jocelyn und Grig, die hier auch auf die Spitze getrieben wird, weil Grig sagt, Moment mal, ich bin an dir interessiert und nicht an Sylvia. Und und außerdem bist du ja im Grunde wie Emma, wirft dir ja auch vorher, sagt, du willst nur, dass man dir gehorcht, deshalb hast du Hunde. Und ich dachte so, wow,
das ist schon,
ich hab's mir extra aufgeschrieben, weil ich dachte, wow, so richtig schon, von die Stirn geknallt.
Ja, aber sehr wahr.
Ja, also aber dachte, krass,
das,
oder?
Ich dachte, aber das war schon, Mann, ich dachte schon so, ui. Aber ich glaube, da wäre ich auch sprachlos gewesen.
Das war echt, ich dachte so, wow. Also, das eskaliert alles so ein bisschen. Und ja, also und dann die Diskussion über Charlotte Lucas, dass sie vielleicht lesbisch sein könnte. Und und im April haben wir auch dann dieses Bibliotheksdinner, wo ja auch alle hineilen, damit Sylvia dann nicht alleine sitzt, weil ja Daniel mit seiner neuen Frau auftauchen sollte, was er ja am Ende dann nicht macht.
Ja, genau.
Und Grig, der dann ja mit Jocelyn tanzt und mit ihr dann flirtet und so. Und ja, also im April wird irgendwie alles, was wir so an Parallelhandlungen von den verschiedenen Figuren erzählt bekommen, irgendwie auf die Spitze getrieben. Und
genau.
Dann im Juni löst sich das langsam Schritt für Schritt auf. Und das ist nämlich dann auch.
Mai, oder?
April.
Wo springen wir?
Juni, Juli. Haben wir Mai übersprungen? Ich glaube ja. Was haben wir denn? Mai habe ich mir gar nicht notiert.
Sense and Sensibility kommt nicht nach Sturz und Vorurteil.
Das
war ja.
Doch, aber im Juni.
Ist es im Juni? Okay, haben die wirklich Monate übersprungen?
Moment mal, jetzt muss ich da nochmal gucken. Aber, Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach nur notiert und ich habe April, Northanger Abbey und Juni Verstand und Gefühl und Juli Überredung.
Okay. Wird schon stimmen. Also
Helft uns da aus, Leute. Vielleicht habe ich einfach nicht aufgepasst. Also im Juni haben wir dann Verstand und Gefühl und.
Das kommt dazu, das ist ja Allegras Buch.
Genau.
Und die fällt quasi wenn sie in einer Kletterhalle ist, fällt sie runter und wird ins Krankenhaus gebracht und da treffen sich ja dann auch Daniel und Sylvia, also ihre Eltern, und reden das erste Mal so außerhalb seit der Scheidung. Und,
seit der Trennung, kriegen sie es ja nicht.
Die haben doch dieses Termin beim Zeugs. Oder diese
Ach so,
Richter,
ja, aber das, ich dachte, das, da ging es darum, die Trennung festzumachen. Und sind ja schon.
Ich weiß halt nicht, wie das amerikanische Scheidungsrecht ausschaut, deswegen.
Kann sein.
Für mich fühlt sich das sehr offiziell an.
Okay.
Naja. I don't know. Aber auf jeden Fall.
Machen sie da langsame Schritte wieder aufeinander zu, genau, durch die
Kinder. Genau, und die reden halt im Krankenhauszimmer über mit Allegra über Sense and Sensibility. Und da fällt doch dieser Satz von wegen, Willoughby ist kein verlässlicher Mann. Wie war das nochmal?
Na, also sie reden eigentlich über die Parallele von Willoughby und Brandon, aber in Bezug auf Jocelyn und Grig, nicht in Bezug auf Daniel und Sylvia.
Ja, also aber sie reden doch eigentlich kurz mal aber auch über den Altersunterschied von Brandon, von Colonel Brandon und Marianne.
Ja, aber da sagt ja dann Grig am Ende, es wird über Altersunterschiede diskutiert, ob jüngere Männer, ältere Frauen, ältere Männer, jüngere Frauen und so weiter.
Ja.
Aber am Ende sagt ja Grig, dass sich Brandon nicht für Marianne entscheidet, weil sie so jung ist, sondern weil sie sich verletzlich macht, ihr Herz öffnet und keine Angst hat, auch gegen die Regeln zu verstoßen und sich völlig hinzugeben mit aller Leidenschaft. Und das wirft er ja in dem Moment Jocelyn vor, dass sie das nicht macht. Also da geht es dann um Grig und Jocelyn und nicht um Daniel und Sylvia.
Nee, das nicht. Nee, aber ich fand dieses Argument gut, weil ich bin ja immer so ein bisschen auf Kriegsfuß mit der Beziehung zwischen Marianne und Colonel Brandon. Und mittlerweile sehe ich es ein bisschen milder, aber genau, ich fand das ein gutes Argument letztendlich. Darauf wollte ich hinaus.
Ja, es ist natürlich sehr interessant, weil Verstand und Gefühl hat ja verschiedene Sorten oder verschiedene Arten von Liebe. Es geht ja in Verstand und Gefühl im Grunde darum, dass wir zwei Geschwister haben, zwei Schwestern, und beide haben eine völlig andere Sicht auf Liebe. Also Marianne sieht Liebe ähnlich wie Allegra. Es ist große Leidenschaft, große Gefühle, alles lodert wild und man stürzt sich da kopfüber rein, ohne Regeln, ohne Angst, mit völliger Leidenschaft und Hingabe. Während ja Eleanor
Ja.
einfach rationaler ist und sagt, man kann über die Gefühle nicht den Verstand verlieren. Es geht ja genau darum, geht's ja, Verstand und Gefühl. Und sie
Ja,
steht ja für den
das wird
Verstand.
parallelen von letztendlich von Allegra und ihrer Mutter, ne?
Ja, genau. Und diese zwei Arten von Liebe, die werden uns genau, die werden uns an verschiedenen Figuren hier in diesem Figurenschauspiel ja gezeigt. Und genau das ist es auch zwischen, genau, zwischen Allegra und ihrer Mutter. Deswegen, das fand ich sehr spannend. Und Allegra meinte ja, sie ist die Gewährsfrau für Verstand und Gefühl. Sie meint, ich übernehme das Buch, weil ich total nachvollziehen kann, dass man wieder zurückzieht zu seiner Mutter. Und ich dachte so,
Ja.
okay, wow. Also das ist natürlich nur sehr rudimentär runtergebrochen. Das ist ein kleiner Erzählfaden in
Ja.
einem sehr viel größeren Buch, wo es eigentlich hauptsächlich um andere Dinge geht. Aber ja, und da muss ich auch ein bisschen lachen. Ja, aber da geht es eben um diese verschiedenen Typen von Liebe. Und das fand ich schon sehr spannend. Und eigentlich hätte man auch Verstand und Gefühl für alle Pärchen irgendwie, die wir jetzt hier sehen und Beziehungsnöte nehmen können als Referenzpunkt. Also da passt einfach ganz, ganz viel. Aber du hast recht, genau. Also das ist so ein bisschen, finde ich auch, Eleanor versus Marianne ist so ein bisschen auch ihre Mutter versus Allegra, beziehungsweise auch Grig versus Jocelyn, so ein bisschen. Ja. Ja. Und natürlich klar die Diskussion Brandon versus Willoughby. Ja. Und da natürlich aber auch die Diskussion, das fand ich nämlich spannend, weil Willoughby, das ist ja der Verführer, der
Genau.
leidenschaftliche, gutaussehende. Und das schlägt auch ein bisschen so in die Kerbe mit Prudy, weil Prudy ja eigentlich jetzt entschlossen hat, ihren Mann zu betrügen und diesen jüngeren Schüler, den sie hat, tatsächlich zu verführen.
Ja.
Also, ich finde, dieser jüngere Schüler steht für mich so ein bisschen für Willoughby. Man könnte sich auch fragen,
Okay.
vielleicht steht sie ja für Willoughby, weil eigentlich will sie ihn ja verführen.
Ja.
Aber ich habe es andersrum gesehen, tatsächlich. Weil sie ist ja doch eher jemand, der sehr zurückgenommen und sehr in einem Regelkorsett drinsteckt, auch absichtlich gewählt als absoluter Gegenpol zu ihrer Hippie-Mutter.
Ja.
Und dass sie dann sagt, sie gibt sich diese Leidenschaft hin zu ihrem Schüler, das finde ich, kann man sehr gut auch vergleichen mit einer Eleanor, die sich Willoughby halt total in den Hals schmeißt. So ein
Also ich
bisschen.
würde auch sagen, dass dieser Schüler, dieser, wie heißt der, Dre? Genau, dass der auch extrem verführt, der will definitiv mit ihr
Ja, ich meine,
entlisten.
es ist doch geil mit so einer geilen, alten, gut aussehenden Lehrerin und so. Es ist
Gut,
auch cool.
die ist auch irgendwie Anfangs
Älteren, nicht alten,
30.
älteren. Lustigerweise, in Wirklichkeit ist die Schauspielerin, also Emily Blunt, ist nur ein Jahr älter als der Schauspieler von
Ja.
Trey. In Wirklichkeit übrigens.
Ja.
Ja, aber
Er war auch
auch in
definitiv.
Filmen ist es ja nicht so viel zwischen denen, vielleicht 5, 6 Jahre. Ja,
Ja.
naja. Ja, und genau, also wir haben noch Prudy, die hat ja mehrere Baustellen. Also zum einen die Beziehung zu ihrer Mutter. Ihre Mutter, Freigeist, Hippie, folgt keinen Regeln, raucht da irgendwie ihr Gras und macht Flecken in die schönen Teppichen und in die heile Welt von Prudy, als sie sie besuchen kommt. Und man sieht jetzt aber auch so ein bisschen, finde ich, gerade in dieser Auseinandersetzung, warum Prudy so ins komplett andere Extrem umgeschlagen ist. Das hast du ja oft bei Eltern und Kindern, dass das dann sich so komplett entgegengesetzt entwickelt, so als Revolution. Und Prudys Revolution ist halt, sie wird Lehrer, sie trägt immer hochgeschlossen, schwarz, gedeckte Farben, streng und so halt, ja, während ihre Mutter da irgendwie so, ja, yeah, komm, lass uns die Schule schwänzen und einen rauchen, irgendwie so. Also das fand ich sehr interessant. Da natürlich aber auch die ständige Auseinandersetzung von Töchtern und Müttern. Das ist ja auch so ein Thema, das sich durch alle Austenwerke hindurchzieht, nicht nur durch Stolz und Vorurteil. Aber da ist es eine Diskussion, also als sie über Stolz und Vorurteil, ach, ich weiß, was im Mai war. Im Mai war Bernadette mit Stolz und Vorurteil.
Ah, okay.
Ich glaube zumindest, ja. Also, das ist aber auch eine Diskussion, die wir eben, als es um Stolz und Vorurteil geht und Romantik und Liebe und so, haben. Und ja, und also das fand ich sehr interessant. Und dann ja jetzt natürlich diese ganze Story von Prudy, die einfach Übrigens da auch interessanterweise der Name, weil Prudy wahrscheinlich von Prudence. Und heißt das nicht prüde, sondern aber sexuell zurückhaltend? Also, oder? Heißt das nicht?
Ja, sowas in der Art. So, the ability to govern and discipline oneself.
Ah, Vorsicht, Besonnenheit. Ja, also genau. Da dachte ich, da ist auch der Name so ein bisschen Programm. Das fand ich ganz interessant. Und ja, und dann eben diese zweite Geschichte, die wir hier haben. Und da fand ich, es war natürlich auch wieder sehr on the nose, also sehr offensichtlich. Aber ich fand ganz gut, im Juli, wie gesagt, als es dann um Überredung geht, als letztes Werk von Austin, wo ja dann auch Prudy eigentlich die Gewährsfrau für ist, da entscheidet sich ja, dass sie diesen Schüler verführen möchte. Und dann sieht sie ja den Schüler, der auf der anderen Seite übrigens auch noch mit dem Motorrad wartet. Also es hat echt was so vom James Dean, so der junge wilde Freiheit, Motorrad, bla. Und sie auf der anderen Seite schon auch total anders gekleidet als sonst, weil sie sexy und kurz und hohe Schuhe und so, wie wir sie so gar nicht kennen, in ihrem Verführungsoutfit. Und dann steht sie da und dann ist da diese Ampel. Und dann hast du halt rot gehen und grün stehen. Und dann so dieses, was würde Jane Austen tun? Was würde Jane Austen tun? Stehen bleiben, nicht vorwärts laufen. Und ich dachte so, okay, wow. Also das war schon sehr, 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 sehr klischeehaft. Es hat funktioniert in dem Film, aber es war schon sehr,
Genau. Und danach geht sie nach Hause und redet das erste Mal ernsthaft mit ihrem Mann Dean, beziehungsweise versucht ihn zu überreden, dass er Persuasion liest und er will es erstmal nicht und sagt so, ja, ich habe das Gefühl, du weißt was von mir, was ich dir einfach, was ich nicht bin und so weiter und so fort. Und dann lesen sie dann doch zusammen Persuasion.
Aber ich fand es so süß, weil du siehst, dass da noch was da ist, weil gibt ja mehr oder minder auf und lehnt sich so gegen sie mit dem Kopf und sagt so, eine Seite. Und dann siehst du, dass diese eine Seite war halt genau, also gebe ich dir den kleinen Finger, nimmst du die ganze Hand sozusagen, weil diese eine Seite hat dann dazu geführt, dass sie am Ende zusammen dieses Buch lesen und er meinte ja, erzähl mir doch, worum es geht. Und ich dachte so, okay, wow, noch so ein Klischee. Ich lese nicht, erzähl mir die Zusammenfassung. Und dann sagt sie, ja, es geht um zwei Leute, die ineinander verliebt waren und es nicht mehr sind und beschließen, ihrer Beziehung eine zweite Chance zu geben und sich wieder ineinander zu verlieben. Und das ist ja im Grunde genau das, was jetzt auch zwischen ihr und Dean passiert. Und Dean ist aber auch willig. Also der möchte auch diese Beziehung, die sie haben, retten, weil er eben auch merkt, dass es eben nicht so stimmt. Und dann wird ja auch gezeigt, wie sie zusammen auf dem Bett liegen und eben dann zusammen dieses Buch lesen. Und was ich so niedlich fand, war, als sie dann einschläft und er weiterliest. Und ich dachte, wow, Jane Austen hat ihn also am Haken. Jetzt will er wissen, wie es ausgeht. Da muss ich doch ein bisschen schmunzeln.
Ja, ist auch ein gutes Buch. Ist auch das Buch, was ja Daniel zurückbringt, weil er ja dann auch zum Treffen kommt, zur Persuasion, wo ja eigentlich Brody nicht auftaucht letztendlich. Ne? Das ist ja das letzte Treffen, was sie haben am Strand. Und da taucht der Daniel, der Ex-Mann, wie auch immer, von Sylvia auf und sagt, dass er Persuasion gelesen hat, dass das ein gutes Buch wäre und so weiter und so und fängt dann mit Bernadette zu reden. Und je sagt ihm, ja, ein gut geschriebener Brief ist doch immer was Tolles und dann geht dann Daniel quasi danach, schreibt er einen Brief an Sylvia und aufgrund dessen Briefs, den sie dann bekommt am nächsten Tag, ruft sie ihn an und sie kommen wieder zusammen.
Also auch wurde natürlich klare Parallele, eben auch zwei Menschen, die verliebt waren und sich entliebt haben und jetzt wieder eine zweite Chance gemeinsam suchen und da sogar noch viel näher dran als Persuasion, als jetzt Prudy und Dean, weil sogar wir noch eine Briefszene bekommen haben.
Genau.
Ja, und ach ja, und Bernadette so als die große weise Ratgeberin in alle Richtungen. Ja, also das hat mir, da muss ich sagen, fand ich wirklich schön, hat mir gut gefallen. Was mir halt auch gefallen hat, war, dass Daniel nicht einfach so annimmt, sie nimmt ihn einfach so zurück, sondern er muss dafür arbeiten. Das fand ich ganz gut. Ja, und im Juli löst sich ja das meiste in Wohlgefallen auf. Also zum einen haben wir Daniel, der mit Sylvia wieder zusammenkommt. Dann haben wir Prudy, die sich aktiv für ihre Ehe entscheidet und da die ersten Schritte in die richtige Richtung geht. Dann haben wir Grig, der seine Schwester mitbringt. Und du merkst schon, wie Bernadette und Jocelyn echt so ein bisschen eifersüchtig, wen bringt er denn mit? Er bringt eine Frau mit, wer denn und so. Und dann stellt sich raus, es ist halt die Schwester und dann fand ich so süß. Ich bin seine große Schwester und ich muss mit dir mal unter vier Augen reden, weißt du, und dann so sagt, er würde es niemals zugeben, aber er mag dich. Und ich dachte, das hat er ihr doch eigentlich schon gesagt. Also ich finde es so süß, dass diese große Schwester echt so typisch große Schwestermäßig übergreifend ist, weil eigentlich weiß Jocelyn das ja, aber diese Unterregung bringt sie ja dann am Ende dazu, tatsächlich den Schritt auf Grig zuzutun, indem sie ja dann auch anfängt, Le Guin zu lesen und feststellt, wow, die Bücher sind richtig toll und wow, dieser Mann ist eigentlich richtig toll. Und ja, dann irgendwie um 5.13 Uhr vor seinem Haus steht, Zeit vergessen, Zeit verloren und die am Ende ja dann tatsächlich knutschend in der Hofeintracht stehen, was ich irgendwie auch total lustig finde. Und also das löst sich in Wohlgefallen aus. Allegra löst sich insofern auch in Wohlgefallen aus, weil ihre Beziehung, die sie beim Fallschirmspringen kennengelernt hat, mit der geht sie ja auseinander, weil die sie irgendwie betrügt und ihre Ideen klaut, um sie literarisch zu verarbeiten. Und dann ist großes Herz gebrochen, oh mein Gott, alles traurig. Und beim Unfall, den sie dann später hat und im Krankenhaus landet, lernt sie ja dann die schöne, attraktive Ärztin kennen, die sie gleich hier im Juli mal zum Bookclub mitbringt. Das heißt, es ist auch wieder alles gut.
Es ist ein Jahr später, das ist mir aufgefallen, es ist ein Jahr später, ist sie da nicht mehr dabei, die Ärztin.
Ja, ja, also wie gesagt, Allegra ist, glaube ich, auch echt so schnell verliebt, schnell entliebt, so. Ja, und dann, ich war eigentlich mit allen zufrieden und dachte, okay, jeder hat irgendwie so seine Geschichte in den Griff bekommen und alles gut, alle verliebt. Am Ende wurden wirklich alle knutschend gezeigt, inklusive Daniel und Silvia in der Küche, wo dann Allegra sie überrascht hat, was ich eigentlich gesagt ganz lustig fand. Und die Einzige, wo ich so dachte, ja, und was ist mit Bernadette? Das war so, die war die Einzige, die so komplett leer geblieben ist. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, Bernadette war die Einzige, die in diesem ganzen Film keine Handlung hatte. Die war immer nur anwesend und wurde gezeigt, dass sie das Buch liest. Sie hat ab und zu mal, sie war so die weise, alte Frau, die über allem thronte, deren Idee es ja auch war, diesen Buchclub überhaupt ins Leben zu rufen, die gute Ratschläge gegeben hat, zum Beispiel unter anderem auch an Daniel und so weiter.
Aber sie hat keine eigenen Story.
Genau, sie selbst hatte keine Geschichte. Und ganz, ganz am Ende hat sich das ja insofern aufgelöst, ich hatte so das Gefühl, am Ende fiel den Schreibern so ein, wir müssen Bernadette auch noch irgendeine Geschichte geben. Und daraufhin hatten wir ja dann diese Szene am Ende, wo sie das Bibliotheksdinner hatten, aber eben ein Jahr später. Und da hatten wir dann alle unsere üblichen Verdächtigen dabei, plus Dean und Daniel auch als Partner der entsprechenden Leute, die schon im Buchclub waren. Und da taucht ja dann auch Bernadette mit einem Mann auf und alle so, ach, herzlichen Glückwunsch. Und dann plötzlich ja, und sie wirkte aber sehr verliebt, als sie dann da auf der Tanzfläche getanzt haben. Und er hat ja dann auch zu ihr gesagt, auf Spanisch, so mi amor. Und ich so, oh mein Gott, mein Herz. Und da dachte ich so, zum siebten Mal, scheiß drauf, sie glaubt immer noch an die Liebe. Also das war irgendwie auch sehr schön. Aber ja, irgendwie hätte ich mir für sie noch eine etwas längere Geschichte einfach im Film gewünscht. Ja, und damit hatten wir aber auch sie abgehakt. Also dann hatte irgendwie jeder, finde ich, ein schönes Ende. Und die Diskussion am Ende war ja dann natürlich, was lesen wir als nächstes?
Genau.
Wie fandest du den Film insgesamt und fandest du, dass das Thema Austin gut verarbeitet war oder nicht?
Also, ich habe mich ein bisschen gedrückt, diesen Film zu gucken, weil ich so dachte, so, aha, der ist mir jetzt nicht extrem positiv in Erinnerung geblieben. Nicht negativ, aber halt einfach so, Dann habe ich ihn geguckt und dachte so, na, eigentlich ist er gar nicht so schlecht. Hatte das Thema Jane Austen gut umgesetzt? Naja, ich finde, er gibt keine falschen Versprechungen im Gegensatz zu irgendwelchen Hallmark-Verfilmungen, die einfach nur einen Titel nehmen und einen auf Austen machen und dann hat es nichts mit Austen zu tun. Sondern er zeigt halt, sie reden schon tatsächlich über die Bücher und so an sich. Es ist halt schon ein kurzweiliger Film, er ist eher oberflächlich, die ganzen Figuren sind eher, der Story-Arc der Figuren ist eher oberflächlich, das Ende ist sehr auf Hollywood-Mische-Masche und schön Zuckerguss und so gemacht, ne? Aber an sich setzt er sich ja tatsächlich mit den Werken von Jane Austen, wenn auch nur oberflächlich, auseinander. Und es ist halt mehr als andere Filme machen und dementsprechend, ja. Hat's schon, also ich finde, er hat mir keine falschen Versprechungen gemacht, die er nicht gehalten hat. Und das ist schon mal ein Plus. Ein großes Plus, sag ich mir ehrlich. Heutzutage. Also wenn ich jetzt gerade so darüber denke, es gibt mehr versaute Jane Austen-Verfilmungen. Ich denke nur an die neueste Persuasion Netflix.
Was meinst du mit versaut? Also meinst du, weil Sex drin vorkommt? Ich bin jetzt gerade verwirrt.
Nee,
ach, du meinst versaut im Sinne von nicht gut verfilmt, meinst du?
Nicht gut verfilmt, okay. Genau, nicht gut umgesetzt.
Oh mein Gott, ich dachte gleich an Sex. Okay.
Ja.
Ja.
Gut, dass du das
sagt wohl mehr über mich aus als über deine Wortwahl.
Nee, also versaut im Sinne von halt, ja, nicht richtig hingekriegt. Und da denke ich jetzt nur gerade an die letzte Persuasion-Verfilmung. Das gab jetzt schon länger als ein Jahr her. Es ist jetzt schon 2 Jahre her, ne? Und Netflix diese Persuasion-Verfilmung gemacht hat, wo wir beide eigentlich waren.
Ich habe die ehrlich gesagt schon total verdrängt, weil ich habe nämlich letztens jemandem erzählt, ja, und ich liebe ja Persuasion. Und jemand so, ja, die Netflix-Version. Ich so, ach stimmt, die gab es ja auch noch. Die hat die schon wieder total verdrängt, weil die war wirklich, also, es war eine nette Rom-Com, genau. Aber es war keine Persuasion-Verfilmung, so.
Genau. Und ich meine, die hat halt ein Versprechen gemacht, ich mache Persuasion und das kam nicht Persuasion raus. Und ich finde halt bei diesem Film, ja, Marc gesagt, ja, wir machen einen Film über Menschen, die Jane Austen-Bücher lesen und über deren Leben. Und genau das haben sie eingehalten. Das war ja gesehen, das ist schon ein Pluspunkt. Also ich habe, ich sag mal so, die Erwartungen wurden getroffen. Sie wurden nicht übertroffen, aber sie wurden getroffen und das ist schon mal nicht schlecht.
Bei mir war es tatsächlich ein bisschen umgekehrt. Während du das schlecht oder nicht so gut in Erinnerung hattest und jetzt eigentlich positiv überrascht wurdest, hatte ich den Film viel besser in Erinnerung, als ich ihn jetzt beim zweiten Mal schauen eingestuft habe. Er ist in Ordnung, es ist okay, aber ich hatte ihn wirklich besser in Erinnerung und erinnere mich daran, dass ich damals noch dachte, ach, das ist ja clever gemacht und die Parallelen und so. Aber jetzt so, als ich jetzt ein bisschen analysiert habe, habe ich halt auch gedacht, es bleibt alles, finde ich, sehr, sehr an der Oberfläche. Es kratzt wirklich nur an der Oberfläche entlang. Es werden die offensichtlichen Parallelen genommen. Manchmal passen sie auch gar nicht. Also ich meine Northanger Abbey und Greek und so. Einige Interpretationen, die sie im Buchclub haben zur Austen an sich, finde ich auch nicht so, also da habe ich eine andere Meinung. Und dann haben sie aber so diese Standardsachen genommen von wegen, oh, George Lucas war vielleicht lesbisch, Drama. Oder irgendwie, ja, aber Emma ist auch sehr snobistisch. Ja, okay. Also es war alles so ein bisschen, es blieb alles sehr, sehr oberflächlich. Ja. Mir hat die Tiefe gefehlt, sowohl in der Verknüpfung zu Austen, aber vor allen Dingen auch in den Charakteren, die wir hier präsentiert bekommen haben und in den Beziehungen, die sie entwickeln. Also das war alles so ein bisschen, es blieb alles an der Oberfläche. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch der Tatsache geschuldet ist, dass wir halt einfach so viele verschiedene Leute und so viele verschiedene Geschichten haben. Ob dann einfach nicht genug Zeit geblieben ist, um das irgendwie zu vertiefen.
Ich denke, aufgrund des Genres und dass es ein Hollywood-Film ist, kann man einfach nicht mehr, also da ist meine Erwartung eh schon sehr gering.
Ja.
Dementsprechend.
Als leichte Rom-Com mal, wenn man einfach leichte Unterhaltung möchte an einem Abend, ist der Film in Ordnung. Der war unterhaltsam, man kann sich den gut angucken. Aber ist es ein Film, den man unbedingt wiedersehen muss? Nein.
Nee.
Ist es ein Film, den man unbedingt gesehen haben muss, wenn man Austen-Film ist? Auch das nicht.
Nein.
Aber wie gesagt, es ist eine nette Unterhaltung und es hat wirklich einen sehr, sehr guten Cast. Also da muss ich wirklich sagen, das war wirklich toll. Und die geben ihr Bestes. Also ich finde, die machen das Beste aus dem Material, das sie bekommen. Da kannst du also gar nichts sagen. Und Produktionsniveau ist auch in Ordnung. Also es ist ein Hollywood-Film, das kann man schon sehen. Aber tatsächlich bleibt es für mich in erster Linie seicht. Das mag jetzt böse klingen, aber seicht ist für mich tatsächlich das, was am besten noch zu diesem Film passt.
Ja, es ist seicht an sich, aber es geht seichter.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Gut. Und das ist für mich die Abgrenzung, wo ich sage, er ist für mich okay.
Ja.
Er ist nicht so seicht, dass ich sage, oh, ja, aber es ist kein Film, den man gucken muss. Also es ist halt kein Film. Ich würde den auch niemals besitzen, würde ich nicht diesen Podcast machen. Also es ist halt ganz klar. Ich glaube auch nicht, dass ich den nochmal hervorhole. Also, tja.
Ich würde tatsächlich jetzt als nächstes irgendwann, wenn ich Zeit habe, und im Moment habe ich die halt nicht, aber ich würde tatsächlich den Roman nochmal lesen, weil ich mir erhoffe, dass wir da ein bisschen mehr Tiefe für die Figuren kriegen. Also das würde mich tatsächlich noch interessieren. Das ist tatsächlich übrigens auch ein Film, wo ich mir gut den zweiten Teil vorstellen könnte. Aber, aber weil mich würde interessieren, wie es weitergegangen ist. Aber da hast du natürlich die Parallelen von den ganzen Austen-Büchern nicht mehr. Das ist jetzt aufgebraucht, die Idee. Ja, also ist okay, aber mehr auch nicht tatsächlich.
Mehr auch nicht. Genau. Ja gut, da sind wir wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ich weiß gar nicht, um was in der nächsten Folge gehen wird. Auch wieder etwas, was im Jane Austen-Universum ist, weil ich glaube, wir haben noch nicht alles abgebracht.
Naja, also wir haben definitiv, also wir haben noch die Kategorie biografische Verfilmung offen.
Stimmt.
Dazu gehört sowas wie
Becoming Jane haben wir immer noch nicht besprochen.
Ja, nee, wir haben alle biografischen Sachen also wir haben auch überlegt, ob wir das vielleicht in eine Folge packen, ob wir da keine Einzelepisoden machen, da muss man auch nochmal drüber sprechen. Aber genau, Becoming Jane haben wir nicht besprochen. Dann gibt's ja auch von BBC diese eine Geschichte,
Miss Austin Regrets.
Ja, Miss Austin Regrets, genau, haben wir nicht besprochen. Da müsste man mal ein bisschen so gucken. Und was wir tatsächlich auch noch nicht besprochen haben, wobei ich dachte, das hätten wir schon, haben wir aber, glaube ich, nur erwähnt, aber nicht enger besprochen, und zwar alle diese Vlog-Serien.
Ja, genau.
Und da wollten wir nämlich eine eigene Folge machen mit Vlog-Serien. Also, ja, Lizzie Bennet Diaries. Wir haben tatsächlich über die Vlog-Serie von...
Emma?
Nein, von Sanditon gesprochen. Die hatten wir näher besprochen, weil wir nicht so viel für Sanditon hatten. Da haben wir das damit reingenommen. Aber es gibt noch diverse andere Vlog-Serien, und da brauchen wir ein bisschen Vorbereitungszeit, weil alleine die Lizzie Bennet Diaries, die haben über 40 Folgen. Und dann noch diverse Ablegerserien. Also Lydia hat eine eigene Ablegerserie und Jane hat, glaube ich, auch eine eigene Ablegerserie. Das gehört da alles mit in diesen großen Kosmos rein von Lizzie Bennet Diaries. Und es gibt, glaube ich, auch, da müsste ich nochmal gucken, ich glaube, es gibt auch eine, entweder was Emma oder Verstand und Gefühl Vlog-Serie. Also da, es gibt ein paar Sachen.
Emma hat eine Vlog-Serie.
Ja, also da müssen wir uns noch ein bisschen vorbereiten. Das ist ein Thema, das wir besprechen müssen. Mhm. Und die biografischen Filme sind noch offen, aber ich glaube, das sind die einzigen beiden Geschichten, und dann haben wir alles durch. Ich meine, das soll nicht heißen, dass nicht das eine oder andere dann vielleicht jetzt noch auf den Markt kommt. War ja auch so, dass wir, als die neuen Sachen gekommen sind, wir die ja gleich besprochen haben.
Was wir noch nicht komplett gemacht haben, sind die Frühwerke. Wir haben noch Juvenila nicht angeguckt.
Was haben wir nicht angeguckt?
Juvenila, die Sammlung an Frühwerken, die sie hat.
Die habe ich auch noch nie gelesen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ich auch nicht, aber ich habe sie hier stehen.
Also ganz ehrlich, ich liebe ja Jane Austen, aber die Liebe geht noch nicht so weit, dass ich zum Beispiel mir auch die History from England durchlesen würde. Das ist mir dann doch ein bisschen zu...
Die ist sehr kurz.
Okay.
Also müssen wir vielleicht gucken, ob wir das machen, aber das war noch auf dem Plan. Aber ja, tatsächlich sieht es mal dann so ein bisschen aus, als würde endlich, als hätten wir mal so Land in Sicht.
Ja, aber überleg mal, wenn wir jetzt gucken, was wir noch an Biografiefilmen vor uns haben, zwei bis drei Stück auf jeden Fall, plus die Vlog-Geschichte. Selbst wenn wir die Vlog-Sachen in eine Folge packen, wahrscheinlich würde ich sagen, wahrscheinlich wäre es besser, die zu splitten in zwei Folgen, dass wir eine Folge machen, die nur die Stolz- und Vorteil-Geschichten behandelt, und dann eine zweite, die restlichen Sachen behandelt. Dann sind wir alleine schon mindestens bei 5 bis 6 Folgen, und das ist dann wieder ein Jahr. Also ja, es ist zwar Land in Sicht, aber es ist locker ein Jahr.
Also ich denke auch noch, dass dieser Podcast mindestens ein Jahr geht, und dann wird er, ja, selbst wenn wir mal das Ende der Inhalte erreicht haben, dann wird mir auf Standby gehen, sobald dann wieder was Jane Austen-mäßiges rauskommt, dass wir das dann nochmal besprechen würden. So
vor allen Dingen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon ewig nicht mehr in unsere alten Folgen reingehört. Mich würde ja interessieren, ob die Interpretation, die wir damals abgegeben haben von den Büchern, weil wir haben das ja noch sehr, sehr schnell hintereinander gemacht, ob ich das heute noch so sagen würde. Ich weiß immer nicht,
wie lange gibt es diesen Podcast jetzt schon? Seit 10, wir sind vor der
ich hoffe
Pandemie
immer,
entstanden.
Es ist mir nicht peinlich, wenn ich nochmal reinhöre, aber ich habe, wie gesagt, eigentlich nicht nach
reingehört. Willst du das wirklich antun? Ich finde es ja lustig, wir kommen jetzt ins fünfte Jahr, oder? Ist das richtig?
Vielleicht. Lass mich mal auf die Homepage gucken.
Wir haben im Juli 2019 angefangen. Das wäre im Juli 20, Juli 21, Juli 22, Juli 23, Juli 24.
Wahnsinn. Unser Veröffentlichungsrhythmus hat ja dann auch entsprechend etwas relaxter geworden. Aber ich freue mich auch immer über alle Leute, die gesagt haben, sie bleiben dabei und hören uns trotzdem weiter.
Ja. Ja, und momentan sind wir einen guten 2 Monate.
Ja, das finde ich okay.
Das finde ich okay. Genau.
Ja. Und lass mich doch hier, apropos Meta und so, lass mich doch hier The Jane Austen Book Club zitieren. Was können wir denn als nächstes lesen? Austen wird uns das Material nie ausgehen, glaube ich. Also es kommen ja auch immer wieder Neuverfilmungen auf den Markt. Und ich habe hier noch 3 Hallmark-Filme liegen, die ich alle noch gucken muss.
Aber die müssen wir nicht besprechen, oder?
Nein, ich werde dann wahrscheinlich in der nächsten Folge kurz mal erwähnen, wie gut oder schlecht sie waren.
Okay, Gott sei Dank.
Gut.
Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge, würde ich sagen.
Genau. Und wenn ihr was zu sagen habt, wenn ihr uns ein paar von unseren selbstgestellten Fragen eben in der Interpretation beantworten könnt, oder wenn ihr Wünsche habt, dann meldet euch doch Feedback, Anmerkungen, Kommentare gerne an bei-lady.de auf unserer Homepage oder aber an unsere E-Mail-Adresse oder aber auch über Twitter, Mastodon, Blue Sky an mich direkt oder auch an Lara. Du bist auf Twitter auf jeden Fall. Bist du noch irgendwo anders zu finden?
Ja, oder? Ich würde mich auf Twitter nicht anschreiben, ehrlich gesagt. Ich gucke da überhaupt nicht mehr.
Okay, also dann schreib mich an.
Ich bin tatsächlich so ein bisschen Social Media zurückgezogen, scheu geworden. Ich, ja.
Aber man erreicht mich ja auf jeden Fall über die Homepage und über die E-Mail und mich definitiv auch über alle diese Kanäle. Ja. Also alle Kanäle sind offen. Und ja, dann würden wir uns freuen, wenn Feedback von euch käme. Und ansonsten guckt ganz viel Austin, lest ganz viel Austin, hört ganz viel Austin, schreibt vielleicht auch ganz viel Austin, wer weiß es. Und dann hören wir uns in 2 Monaten wieder.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.